Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegt Bild Banausen.
Ja, das sind die Jungs mit der Triangel. Die sind zurück.
Genau die.
Die Kerle mit den Kinderinstrumenten. Hast du schon diesen Podcast gehört mit den Typen mit Kinderinstrumenten?
Ja, super, das klingt so einladend.
Findest du nicht?
Naja, weiß ich nicht.
Das klingt, also für mich klingt das so einladend wie die Milli Vanilli-Version mit Samuel L. Jackson und Morgan Freeman. Da würde ich auch ins Kino rennen.
Ja. Ja, aber ist ein bisschen verwirrend, ne? Wir sind ja trotz allem sozusagen Rated R.
Wir sind Rated R, aber wir können trotzdem Kinderinstrumente benutzen. Zum Beispiel Klanghölzer.
Glaubst du, die kommen heute zum Einsatz?
Wofür wir die Klanghölzer benutzen? Die kommen, das war hier nicht einfach so, hier haben die Klanghölzer geschlagen. Das war schon völlig bewusst, dass die hier zum Anfang direkt ertönen.
Okay, weil?
Ich habe Punkte nachzureichen.
Oh fuck, okay.
Es wird hart.
Ja.
Es ist ein Film, der in deiner Jahrestop 10 gelandet ist. Wir steigen jetzt ja direkt mit einer ziemlichen Diskrepanz an.
Oh, wie witzig, okay.
Ein Film, der kunterbunt ist und so laut und so schön und so bunt, aber leider überhaupt nicht witzig.
Hä?
Alte MacGruber-Vibes wurden wach bei der Sichtung des folgenden Films, den ich jetzt gesehen habe. Diesmal ist es kein Poster-Content. Barb and Star go to Vista Del Mar.
Ja, das war so klar, dass du den hatest. Das habe ich, glaube ich, auch bei der Rezension gesagt, ne? Dass ich mir gut vorstellen kann, dass das bei dir nicht so gut ankommt.
Wo ist er denn? Wo ist er denn hier? Da muss ich echt den Alessandro rausholen. Ich hole den Alessandro nicht oft raus, aber...
What the fuck?
Nee, stimmt. Der kommt nur einmal mindestens pro Episode zum Einsatz.
Aber what the fuck?
Ja.
Ja, nee.
War nicht deins.
Nee. Also es war teilweise kreativ. Er hat ein, zwei nette Momente gehabt, aber witzig war das nicht.
Einfach so pauschal. Witzig war das nicht.
Ich sehe es ja nur alles aus meiner Perspektive und
also echt. I resent that!
Okay, ja, da habe ich ja mitgekriegt, dass ein Herzmann von dir ist. Immerhin hast du ihm 9 Punkte gegeben.
Oh ja.
In der, was haben wir hier? Welche Episode war das? Gucke ich gleich mal nach. Episode 101. Ist doch schon eine Weile her.
Mhm.
Kam mir so vor, als wäre das gar nicht mal so lange her. Ja, in Episode 101 hast du den Film besprochen. 9 Punkte von Lee, von mir. 4.
Wirklich? Oh mein Gott.
Ja, Mann. Wirklich.
Du Hater. Ach,
Gott. Also er hat ein paar witzige Momente gehabt. Erstens sind die beiden voll hysterisch und gingen mir so auf die Nerven, Alter. Zweitens war da so viele Sachen, die überhaupt nicht witzig sind. Dieser Typ, der so voll auf Geheimagent tut, also der halt hier von Wayans gespielt wird, aber dann immer so seine Adresse aus Versehen sagt und dann so, oh shit. Und dann irgendwie ständig so irgendwas preisgibt, obwohl das eigentlich so voll geheim ist und voll diskret sein muss. Ich meine, was ist daran denn witzig, bitte? Das ist so unwitzig.
Nicht mal Jamie Dornan hat bei dir gepunktet.
Also Jamie Dornan ist ein bisschen, das was du auch gesagt hast, der ist ein bisschen in meiner Gunst gestiegen.
Mhm.
Aber so wirklich witzig war der auch nicht. Ich fand's halt albern. Diese ganze Story war halt albern. Also es war durchaus kreativ, aber es war halt nicht witzig. Ich fand Morgan Freeman witzig als Krebs. Das war mal eine coole Stelle.
Okay, ja, immerhin.
Oder es gab so einzelne Dialoge, wo sie zum Beispiel gesagt haben, ja, nee, ich esse keine Froschschenkel mehr, weil ich stelle mir, seitdem ich mir vorgestellt habe, dass Kermit auf dem Fahrrad in dem Muppet-Film durch die Gegend gefahren ist, traue ich mich nicht mehr Froschschenkel zu essen. Und die andere hat dann auch voll das schlechte Gewissen gekriegt. Das sind natürlich schon ganz nette, sympathische Momente. Aber insgesamt sind da so viele Rohrkrepierer drin, wo ich dann denke, so, Alter,
What the fuck?
Du weißt schon Bescheid. Ja, ich treibe mich mal hier mit 4 in die Tabelle ein.
Oh Mann.
Leichte 5 Punkte Unterschied und von mir...
Get the guess wieder, der hier.
Fuss.
Genauso.
Okay.
I've lost my marbles.
Ja. So guckt die Filme.
Ja, ist dann oftmals leichter. Stresst man sie nicht so.
Ist schon echt seltsam, was du teilweise lustig findest. Das ist so seltsam.
Seltsam, okay.
Ja, da dachte ich echt so an MacGruber. MacGruber habe ich mit einem ähnlichen Gesicht gesehen, nämlich so völlig regungslos den ganzen Film über.
Mhm. Ja.
Aber ich
also scheint genau die Schiene zu sein, die halt bei dir nicht funktioniert.
Ja, wohl, nee, in dem Fall wohl nicht, nee. Es gibt halt andere Beispiele. Was soll ich dir sagen? Anchorman zum Beispiel, da sind wir auf einer Wellenlänge. Bei vielen anderen Komödien sind wir auch auf einer Wellenlänge. Also es ist ja auch immer, es gibt auch immer wieder Überschneidungen in dem Genre.
Mhm.
Aber dann auch nicht immer.
Nee, eher selten.
Eher selten, ja.
Oh fuck, Alter, 4, ey.
Ja, 4 Punkte.
Das ist so böse, Mann.
Ja, ich musste echt überlegen, so wie viel ich dem gebe, aber retrospektiv habe ich halt überlegt, wie oft ich gelacht habe und das war wirklich sehr. Also ich habe maximal gegrinst und das waren nicht viele Stellen.
Mhm.
Und insofern hat es als Comedy wahrscheinlich nicht seinen Zweck erfüllt bei mir.
Nö, hätte man ja auch als großes Drama auffassen können oder so.
Ja gut, dann 8.
Ja. Einfach mit der falschen Erwartung geguckt, das Ding.
Von der Warte habe ich es jetzt gar nicht betrachtet.
Mhm.
Ja, und ich weiß nicht, ob es, also, fandst du die nicht nervig? Ich meine, es sind immerhin die Hauptcharaktere, die ganze Zeit irgendwie rumquengeln durch die ganze Zeit.
Alter, ich wäre doch nicht bei 9 Punkten gelandet, wenn ich die nervig fände.
Ja, du musst dich ja nicht mehr identifizieren mit dem Hauptpersonen.
Natürlich aber. Nicht. Nein, also klar ist das ein Teil des Konzepts, dass die so ein bisschen anstrengend sind.
Mhm.
Und vor allem eben in der Kombination, ne? Also wenn die dann immer diese Dialoge haben, wo die sich quasi abwechseln mit den Worten oder halt so die eine immer den Satz vervollständigt und so, ja. Klar, aber das ist Teil des Konzepts.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich Kristen Wiig.
Mhm. Fandest du echt noch nicht viel lustig mit der, ne?
Ich habe gerade eine Parallele gesucht zwischen MacGruber und hier, Barb and Star.
Ja.
Und jetzt habe ich sie gefunden. Das ist ja die gleiche Hauptdarstellerin.
Gut, aber bei Anchorman 2 war sie auch dabei.
Da war sie auch dabei.
Also ja, klar, als Nebenrolle.
Hat ja jeder mitgespielt. Du musst ja gar keine Filme mehr gucken. Überleg mal das Zusammentreffen der ganzen Weatherman.
Nee, so. Nein, die war ja schon davor. Die ist ja der Love Interest von der Rolle von Steve Carell.
Ja, klar.
Brick. Und da fandest du sie auch nicht lustig?
Nee, aber ich fand sie in, in Bridesmaids fand ich sie lustig.
Okay.
Da war sie halt gut. Nee, ich mag die eigentlich an sich so auch. Die hat ja auch so ein paar ernste Rollen gespielt. Ich finde ja, die ist schon talentiert. Aber die dreht halt nicht nur gute Sachen. In meinen Augen.
Talentiert, aber offenbar nicht lustig.
Nicht immer lustig. So wie du halt. Du bist auch nicht immer lustig. Und in deinen Augen, so wie ich, der nie lustig ist, glaube ich, wäre dein Fazit.
Mhm.
Außer wenn er sich selbst beleidigt. Du kannst immer nur über mich lachen, wenn ich sage, siehst du, ich habe wieder verloren beim Punkteraten. Dann kannst du dich, das ist das einzige Mal, wo du dich über mich amüsieren kannst, wenn ich irgendwie gelost habe.
Nee, Quatsch.
Doch, doch.
Nö, du hast schon auch vereinzelt Momente, die ich sehr lustig finde.
So alle 3-4 Monate mal.
Ja.
Gute Quote.
Naja.
Gute Quote.
Oh, bitter. 4 Punkte, ey. Alter. Okay.
Ja, damit steigen wir ein. Gucken wir mal an, ob sich das durchzieht durch die Episode.
Hast du noch mehr Nachreichungen?
Nee, das war das Einzige, was wir hier in der Tabelle haben, was ich noch gesehen habe.
Ja, dann kann's nur besser werden, weil ich glaube, so eine Diskrepanz kriegen wir mit den gemeinsamen Filmen, die wir heute haben, nicht zustande.
Abwarten. 5 Punkte sind nicht drin, sagst du?
Nee.
Ich sage, möglich wär's.
Ich glaube nicht.
Okay, dann bin gespannt.
Ja, gucken wir mal. Ja, weil wir haben 2 gemeinsame Filme heute, ne?
Wir haben 2 gemeinsame Filme heute, richtig. Wir waren einmal im Kino und dann haben wir zufällig noch einen anderen Film von einer anderen großen Filmreihe, der genauso heißt.
Mhm. Auch der vierte Teil ist.
Auch der vierte Teil ist, richtig. Und das ist eine Hausaufgabe.
Mhm.
Ja, stimmt. Von Timo Ali, aka Theo Weltenschreiner.
Ganz passend, würde ich sagen. Und
haken wir auch heute ab.
Wir haben uns abgesprochen, dass wir mit dem einen anfangen, mit dem anderen aufhören.
Ja.
Insofern könnte lustig werden. Ja, ich bin auch, also gerade da bin ich natürlich sehr gespannt, wie du den fandest.
Dann lass uns, das ist ja auch wieder ein Teil, der nicht so gut ankommt bei der Fanbase. Insofern lass uns auch damit direkt einsteigen.
Mhm.
Und unsere Alien-Reihe fortführen. Alien Resurrection.
Ja.
Aus dem Jahr 1997, die Wiedergeburt.
Ja, Alien, die Wiedergeburt.
Richtig.
Klingt nicht so schön wie Alien Resurrection, ne?
Nee. Meiner Meinung nach 2 sehr interessante Personen im Filmteam, was die Alien-Reihe angeht. Als allererstes sei hier genannt Jean-Pierre Jeunet.
Mhm.
Als Regisseur, durchaus interessante Wahl, weil der Kerl hat vorher Delikatessen gemacht und Amelie, also eher so.
Na, davor natürlich nicht, Amelie war danach. Aber
Amelie war danach, aber ja, allgemein halt so
bekannt. Aber die Stadt der verlorenen Kinder fand ich zum Beispiel auch echt einen guten Film von ihm.
Genau, aber alles so bunte, noch relativ kindgerechte, sehr fantasievolle Filme. Und dem da dieses düstere Franchise hier anzuvertrauen, ist schon mal ein cooler Move.
Ja, wobei, nachdem ich hier, du ja auch wahrscheinlich recherchiert hab, fand ich das krass, wie viele andere Regisseure da noch angefragt wurden, die alle abgesagt haben und dann kam er erst zum Zug. Also der war nun wirklich nicht die erste Wahl.
Nee, erster Wahl war es nicht.
Aber das ging mir schon auch damals so, dass ich das echt abgefahren fand, dass die mit dem Regisseur ankamen, weil ich da auch so überhaupt keinen Bezug gesehen habe zum Alien-Franchise insgesamt.
Vollkommen richtig, ja. Na, auch niemand, der irgendwie in eine Richtung, weißt du, wenn er jetzt so einen Horrorfilm, wenn er jetzt Wes Craven oder so rangeholt
hat. Ja, eben, genau.
Hättest du gedacht, okay, ist jetzt nicht so weit hergeholt, oder so ein Carpenter oder so.
Ja, oder irgendeinen, der halt schon viel Action gemacht hat oder so. Ne?
Also richtig.
Irgendwie
aber so ein
Genre verwandt.
Das ist ja nun schon Arthouse-Kino, was er gemacht hat. zuvor ja. und auch danach.
Und halt vor allem schon auch sehr französisch, vieles davon.
Ja, aber er hat zumindest eine eigene Handschrift, was
ja, total.
Nicht schlecht ist. Ja. Die sieht man hier allerdings nicht so richtig.
Nee.
Also so von der Handschrift seiner typischen Filme ist Alien Resurrection wahrscheinlich entfernt.
Finde ich auch, ja.
Naja, gut. Drehbuch, auch interessant.
Sehr interessant. Das stammt nämlich von Joss Whedon.
Mhm.
Der Herr, dem wir Buffy zu verdanken haben und der ja dann auch später im MCU ziemlich Furore gemacht hat, ne? Von
richtig,
dem Stamm der Avengers und sowas.
Genau, der Avengers-Autor hat auch Cabin in the Woods gemacht,
ja.
geschrieben beziehungsweise.
Ja, das finde ich aber auch witzig, weil wir dann kommen wir wahrscheinlich noch zu, ne, dass er nicht so happy war mit dem Endergebnis,
mhm.
weil die so die ganze Tonalität seines Drehbuchs irgendwie missverstanden haben, laut ihm. Und dass er sich dann da in Interviews wohl hat zu hinreißen lassen, zu sagen, ja, nie wieder mache ich bei irgendeinem Franchise mit. Und
wir sehen, was draus geworden ist.
Ja, Avengers kommen bestimmt noch ein paar Teile. Und er ist halt generell schon im MCU echt, ja, eine wichtige Figur. Deswegen finde ich schon lustig, dass er sagt, dieses ganze Franchise-Gedöns, das ist nix.
Ja.
Tja, da hat er sich entwickelt.
So ist das. Wird öfter mal was gesagt, was dann wieder widerlegt wird.
Naja. Ja, aber es ist ein interessanter Film. Also ich habe den ja jetzt relativ kurz hintereinander zweimal gesehen. Also jetzt nochmal hier zur Vorbereitung und hatte den aber dann im Zuge von Alien 3 auch gleich nochmal geguckt. Das war am, habe ich jetzt dank Letterboxd, konnte ich das gut nachvollziehen. Das heißt, ich habe den das letzte Mal am 6. November gesehen.
Oh, so lange her, okay.
Und jetzt halt nochmal ja, Anfang Januar.
Das ist wirklich witzig, dass du... Dass du quasi zwei Monate später noch einen Rewatch brauchst von dem Film, den du schon gesehen hast.
Naja, habe ich insofern gut gefunden, weil das ja jetzt diese Special Edition war, die wir geguckt haben.
Ja, okay.
Und ich habe damals die Kinofassung gesehen und da gibt's schon ein paar sehr interessante Unterschiede.
Aber unabhängig von den Fassungen hast du gesagt, du wirst ihn auf jeden Fall nochmal neu gucken, damit du den
ja,
nochmal frisch
halt sehen frisch kannst. Ist, ja.
Insofern, da haben wir ja ungefähr die Halbwertszeit von deinem Gedächtnis.
Mhm.
Haben wir jetzt ja, gut, das in Zeiten festgelegt.
Ja. Also alles über einen Monat ist auf jeden Fall gefährlich. Also
zwei Monate ist schon zu viel.
Ja.
Das ist so geil, ey. Bei mir sind schon so Sachen wie Wargames und so. Wenn als Erik den als Auftragsfilm aufgegeben hat, ich habe den halt kurz vor dem Podcast gesehen, aber das war auch schon ein Jahr her oder so. Das war mir dann so, da habe ich gesagt, den muss ich nicht rewatchen, Alter, den habe ich noch voll auf dem Schirm. Der ist mir noch super präsent.
Ja.
Ich habe auch nachgeguckt. Bei mir ist es 2005 das letzte Mal gewesen, dass ich Alien Resurrection gesehen habe.
Da ist ein Rewatch legitim, würde ich sagen.
Ja, 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 klar. Das ist auf
nach
jeden
Fall. 16 Jahren kann man auf jeden Fall mal einen Rewatch bringen.
Das ist schon legitim. Aber es ist interessant, weil dann kannst du erzählen, was für dich die großen Unterschiede sind zwischen den beiden Fassungen und welche du besser findest. Das sind, glaube ich, 30 Minuten knapp Unterschied.
Wie viel?
30?
13.
13?
Ja, ja, keine 30.
Okay. Ich habe 30 im Kopf.
Nee, weil die Fassung jetzt, die war knapp über 2 Stunden, ne?
Ja.
2 Stunden, 2 oder 3 Minuten.
Mhm.
Die Kinofassung geht 1 Stunde 49.
Ah ja, okay. Gut. Ja. Ich habe sie länger in Erinnerung, aber gut, weiß ich Bescheid. Ja, genau, die Special Edition haben wir gesehen.
Ja.
Und jetzt? So what are we doing? Improvising! Plot oder was?
So, jetzt auch mal gleich noch ein Alien 4 Sample drücken. Nee, ich muss das erstmal raussuchen.
Na, der ist ja nicht mal aus, der war ja aus
3. Nee, der war aus 3, ja.
Ja, ja, ja.
Ah, ich hatte ihn noch vorher noch. Oder?
Soll ich die Story erzählen?
Ja, bitte.
Solange du suchst.
Erzähl mal die Story.
Also, wir sehen natürlich wieder Ripley. Die wird 200 Jahre später als Klon mit der Königin der Aliens gekreuzt. Also sie hat praktisch noch die Gene von der Königin in sich und ist hier quasi ein anderer Charakter. Das ist nicht die Ripley, die wir von damals kennen, die menschliche Version, sondern wir haben eine viel bösere Ripley. Drücken wir es mal so aus.
Ja, ist halt ein Klon, der nicht mehr menschlich ist und der jetzt dadurch auch eben durch diese Alien-Gene, die da mit drin sind, halt sehr stark ist.
Richtig. Also es schimmern auch immer wieder so die Erinnerungen von früher durch.
Mhm.
Aber es ist schon ein komplett anderer Charakter.
Ja.
Auch eine Kritik vom Publikum, dass sie sagen, das ist nicht mehr die Ripley, die wir kennen. Aber die Ripley, die wir kennen, ist ja quasi nicht mehr da.
Eben.
200 Jahre später schon mal gar
so,
nicht.
So, wer Alien 3 gesehen hat, der dürfte wissen, was mit Ripley war.
Ja. Und selbst die, die es nicht wissen, 200 Jahre später, tot.
Ja.
Die Crew in dieser Raumstation züchtet nebenbei auch Aliens, sperrt ausgewachsene Xenomorphs ein, und packt praktisch die Alien-Eier mit Menschen in Kapseln rein. Damit die Menschen als Würte dienen, wenn die dann schlüpfen.
Mhm.
Und hier haben wir auch so ein paar Body-Horror-Elemente, die ich ganz interessant finde in dem Film. Und dann geht es darum, dass eine Handvoll Weltraumsöldner einen bestimmten Auftrag kriegen, den ich jetzt hier auch nicht unbedingt verraten muss. Und um den zu erfüllen, sind die dann auch auf dieser Raumstation.
Na, das ist die Erfüllung des Auftrags. Die sollten Cargo bringen und was dieses Cargo beinhaltet, das verraten wir jetzt mal nicht. Mhm. Aber eben, die sollten da was hinbringen in diese Raumstation. Deswegen genau. Sind die überhaupt erst da. Und ja, dort werden Aliens gezüchtet. Das erfährt man eigentlich gleich von Anfang an. Und das eben basierend auf der DNA von Ripley. Wo sie jetzt diese DNA herhaben, das wird nicht erklärt. Ne? Da kann man nur mutmaßen. Aber ich meine, in Alien 3 wurde ihr Blut abgenommen. Im Grunde könnte man spekulieren, dass es daher kommt.
So ein paar Ärzte haben hier immer ein bisschen rumgedoktert und rumexperimentiert und richtig Blut abgenommen, weiß ich was. Und dann passiert es letztendlich, dass die Aliens sich einen Weg zur Freiheit bahnen und ausbrechen aus den Gefängnissen, wo die gehalten werden. Und dann müssen unsere Söldner quasi gegen die antreten und oder wegrennen um ihr Leben, also eins von beiden.
Ja, dann ist es eigentlich das, was in allen Filmen ist.
Dann ist Moment, die Kacke wieder am Dampfen.
Das Alien draußen ist, muss man davon kommen.
Richtig.
Aber ich finde es ja ganz geil, wie das hier erzählt wird, wie sich der Xenomorph befreit.
Ja.
Das ist schon...
Weil man sieht daran auch, wie smart die Viecher sind.
Also das wird sowieso ziemlich zu Beginn auch etabliert. Brad Dourif übrigens sensationell hier, ne? Weil er ist eben einer der Wissenschaftler, die diese Experimente überwachen und er ist halt primär eben für den Xenomorph zuständig und den so ein bisschen zu dressieren.
Mhm. Alter, ganz, ganz krass, wie krass ist, dass man Brad Dourif und Leland Orser in einem Film sieht. Weil das waren ja die absoluten Go-To-Bösewichte der 90er und Anfang 2000er Jahre in jedem zweiten Film. Und die beiden mal zusammen vor der Kamera zu sehen, ist schon ziemlich krass.
War Leland Orser für dich immer ein Bösewicht?
Ja, klar, bei Herr der Ringe und keine Ahnung, bei tausend anderen Filmen war er immer so der böse Sidekick oder irgendwie der Bösewicht oder der Killer
jetzt,
im Film.
Bist du so lustig, jetzt erwähnst du hier den klassischen 90er Jahre Bösewicht und kommst erstmal mit Herr der Ringe.
Ich habe gesagt 90er, Anfang 2000er, Freundchen, die Spanne.
Ja, aber okay, also ich habe Leland Orser jetzt eher so als harmlosen Typ immer archetypisch verbucht.
Jetzt muss ich mal seine Filmografie rein, Alter.
Ja.
Da hast du garantiert ein paar nicht auf dem Schirm.
Garantiert. Also, dass der auch mal Antagonisten gespielt hat, das will primär. Ich dem gar nicht. Du sagst primär, ja. Das wirkt sich bei mir. Der war doch auch bei Very Bad Things dabei und da war er auch nur so ein Lutscher, oder nicht?
Ja, stimmt, da war der Lutscher.
Eben. Also, ich habe den eher so archetypisch in der Richtung verbucht, aber ist auch egal. Ich habe mich trotzdem gefreut, dass die hier beide auftauchen. Brad Dourif von Anfang an. Bei Leland Orser, ich habe auf die Uhr geguckt, es ist tatsächlich nach über einer Stunde erst taucht er auf. Seine Figur. Und ist ja auch, also sind beides keine großen Rollen, weil im Grunde sind hier wirklich die Figuren, die im Zentrum stehen, sind Ripley und diese Piratencrew, die dazu kommt.
Jawohl.
Der Rest ist so ein bisschen Kanonenfutter.
Ja, und wen haben wir in der Piratencrew? Die ist ziemlich gut besetzt. Also wir haben, den hat natürlich Jean-Pierre Jeunet hat da mitgenommen. Das ist Dominic Pignon.
Ja.
Der hat schon in vielen seiner anderen Filme mitgespielt.
Ja, eben. Wie auch Ron Perlman tatsächlich. Der war ja auch schon bei Stadt der verlorenen Kinder dabei.
Richtig, der war auch schon dabei, ja.
Ja.
Gary Durden, den kenne ich aus dem CSI-Team. Mhm. Der war einer von der Truppe. Und den Antagonisten quasi, den ich immer sehr gerne sehe, der ist einfach der perfekte Antagonist, ist Michael Wincott.
Ja, klar.
Den hatte ich in Forsaken und der spielt natürlich auch in Strange Days und so spielt das Arschloch und tausend anderen Filmen.
The Crow.
Ah, ja, genau, da war er auch dabei.
The Crow. The Crow, Westworld und ja, ich sehe den auch immer sehr gerne.
Super, super charismatischer Antagonist immer.
Ja.
Cooler Typ. Und dann zweiter menschliches Mitglied vom Filmteam, was ich sehr interessant finde, ist die Besetzung von Winona Ryder. Die finde ich jetzt nicht so typisch, dass man die jetzt in der Alien-Reihe irgendwie castet.
Ja.
Das fand ich schon ganz interessant, weil die spielt hier auch einen Teil dieser Piratencrew.
Ja, die ist es ja nur geworden, weil Angelina Jolie das Ding abgelehnt hat.
Ja.
Und die hat ja ungelesen zugesagt. Fand ich irgendwie sehr sympathisch, ne?
Weil
die meinte, großer Fan und vor allem, um dann ihren Brüdern sagen zu können, Edge, ich war in einem Alien-Teil dabei.
Richtig, ja.
Hat sie da zugesagt. Aber ja, ist eine interessante Rolle.
Ja, war ja auch, ich meine, 97, weißt du, so 20 Jahre später in der Alien-Reihe mitzuspielen, in der legendären, gibt es wahrscheinlich auch wenig Schauspieler, die ablehnen würden.
Eben.
Abgesehen von Angelina Jolie.
Ja. Nur Sigourney Weaver, die hatte nicht von Anfang an Bock.
Die hatte nicht so richtig Bock, ne?
Die musste mit sehr viel Geld überzeugt werden.
Ja.
Hat ja auch stolze 11 Millionen kassiert. Das ist, glaube ich, auch ein Betrag, wo sich viele schwer tun, Nein zu sagen.
Kann man schon mal machen für 11 Millionen.
Ja, gemessen am Budget von 75 Millionen ist das auch echt nicht wenig.
Das ist richtig, ja.
Schon krass. Ja, und wen haben wir noch als, so Leiter dieser ganzen Raumstation? Dan Hedaya, der hier General Perez spielt. Der Mann, den wir aus Usual Suspects kennen.
Mhm. Der Mann, der eine Pelzjacke trägt, auch wenn er nichts anhat. Also gelesen den Fun Fact?
Ja, ja.
Das war so geil. Hat halt eine stolze Brustbehaarung und hat fette Haare an den Armen.
Stolze Brustbehaarung, ja.
Ja. Und da mussten sie tatsächlich aufgrund des Lachens vom Testpublikum mussten eine bestimmte Szene nachdrehen, wo er dann statt oberkörperfrei im Bett dann ein T-Shirt trägt oder ein Shirt.
Ja. Ja, fand ich auch sehr witzig.
Den habe ich schon mal als Nixon in irgendeinem Film gesehen. Immer wenn ich den sehe, denke ich so, alles klar, ach so, krass, Nixon. Dann hat er ja, aber ich weiß nicht, in welchem Film er noch Nixon gespielt hat, aber es war in irgendeinem Film, hat er Nixon gespielt.
Okay.
So merke ich mir immer das Gesicht.
So, ich habe das Sample gefunden.
You're programmed to be an asshole. You're the new asshole model they're putting out.
Da ist er.
Da ist er.
Aus Alien Resurrection rausgesampelt.
Mensch.
Ja.
Ja, und dann habe ich ja gelesen, dass die Produzenten der ursprünglichen Teile, David Guyon und Walter Hill, die hatten nicht so viel Bock drauf, dass es überhaupt einen vierten gibt. Fanden das eher unnötig. Waren eigentlich so ein bisschen dagegen. Witzigerweise kamen die dann aber mit der Idee, einen Klon da mit reinzubringen, um Ripley wiederzubeleben.
Mhm.
Damit kamen die dann an. Schon krass, weil die ursprüngliche Idee von Joss Whedon war ja, das Ganze über Newt aufzuziehen, ne? Dass sie so ein bisschen im Fokus der Geschichte steht.
Mhm.
Und das wurde dann natürlich von den Studios abgelehnt, weil die ja gesagt haben, wir können keinen Alien-Teil machen ohne Ripley. Das wäre auch, glaube ich, komisch gewesen, ne?
Zu der Zeit, ja.
Ja. Ja, klar, also jetzt, ne? Gibt's ja mittlerweile einige Teile, wo sie keine Rolle spielt, aber damals so als, gerade als Sequel, wäre das schon echt strange gewesen.
Ja, ja, eben. Auf der anderen Seite hat man auch schon Filmreihen, wo man dann weitergemacht hat, ohne den Hauptcharakter. Also das wurde ja auch schon probiert.
Ja, aber eben hat selten wirklich gut funktioniert, oder?
Das ist richtig. Das blieb dann meistens bei einem Nachklapp. Hat man ja auch bei Bourne, wo sie dann Jeremy Renner geholt haben, der dann die Reihe nochmal irgendwie weiterführen sollte. Mhm. Da blieb es ja auch nur bei einem Teil und so.
Ja. Wobei der noch nicht mal so schlecht ist.
Nee, der war nicht schlecht. Aber es gibt andere Beispiele. Aber die Fans nehmen halt so einen neuen Charakter selten an. Es sei denn, es ist so eine Filmreihe wie James Bond oder so, die halt mega etabliert ist, über 30, 40 Jahre. Das ist wieder was anderes, aber so eine Filmreihe, wo eine bestimmte Person diese Filme geprägt hat, da wird es schwierig.
Ja, eben. So eine zentrale Hauptfigur austauschen ist schon schwierig meistens, ja.
Mhm.
Hey, und dann wirklich, also wir hatten es so kurz angerissen, die Regisseure, die hier angefragt wurden, das wäre, glaube ich, bei jedem Einzelnen hätte das interessant werden können, ne? Weil die erste Wahl von Fox war halt wirklich Danny Boyle.
Mhm.
Hätte ich schon gut gefunden oder zumindest gerne gesehen. Da waren sie natürlich wegen dem Erfolg von Trainspotting dran. David Cronenberg war auch eine recht frühe Wahl, der dann aber abgelehnt hat, weil der sich da nicht so gesehen hat in diesem Franchise, weil er gesagt hat, ich kann da kein eigenes Ding draus machen. Ne?
Mhm.
Ich kann da nur versuchen, das beste Sequel zu machen, aber keine eigene Handschrift und so. Und das ist ein großes Argument.
Ja, vor allen Dingen, aber dabei wäre das noch der Cronenbergsche Alien-Teil von den vier, die ich so eingliedern würde, weil du hast ja diesen...
Gerade mit diesen Klonen und so.
Du hast
so,
ja diese Momente, ja, mit den Klonen, genau, und dann, wo Ripley auf Ripley trifft. Das ist schon, das, ja, ist schon eine Cronenberg-Szene.
Ich kann nur seine Argumentation nachvollziehen, ne? Dass er halt sagt, hey, ich wollte noch nicht mal einen zweiten von Die Fliege keinen zweiten Teil machen, warum soll ich jetzt einen vierten Alien machen?
Eben, ja. Ja, der ist halt nicht so ein Auftragsarbeiter-Fan.
Ja. Ja, ebenso mit Peter Jackson, der wollte auch keinen Alien-Teil machen. Paul W.S. Anderson haben sie angefragt.
Seine Aussage war aber auch cool, dass Peter Jackson gesagt hat, er war halt nie so der Riesenfan, ja, von Alien. Deswegen, also er meinte, war ein guter Film, aber zu wenig Fan, um einen Teil zu inszenieren.
Ja, und das finde ich eigentlich echt cool, ne? Weil du musst ja schon auch eben dem Produkt irgendwie gerecht werden. Und ich glaube, das geht schon besser, wenn du dich da auch irgendwie für begeistern kannst.
Ja, logisch.
Ja, deswegen, also bei Paul Anderson, das hätte mich nicht gewundert, wenn der es gemacht hätte. Aber der hatte wohl Terminprobleme. Bryan Singer haben die auch noch angefragt. Also schon aus heutiger Sicht echt ein, ja, krasse Namen, die da auf dem Zettel standen erstmal, aber geworden ist es dann eben Herr Jeunet.
Mhm.
Der danach aber Hollywood auch so ein bisschen abgeschworen hat, ne?
Ja, stieß ja auch gegen eine Menge Gegenwind hier, sein Ergebnis des vierten Teils. Das ist ja definitiv der umstrittenste und der Teil, wo alle sagen, der ist nicht mehr gut.
Mhm.
Aber es war ja auch schon beim dritten. Fincher stand ja auch gut in der Kritik, was die Alien-Teile angeht. Und ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich bin eigentlich Fan von der ganzen Reihe. Und ich fand auch der dritte und vierte für sich haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Und ich fand die auch super. Das ist aber so ein bisschen so die Videotheken-Version, wenn du mich fragst. Also der hat schon so einen leichten Trash-Anstrich. Und ich mag aber halt Filme, die so ein bisschen sleazy sind und diese 80er-Optik haben und die so Söldner haben, die halt so, oder hier in dem Fall die Weltraumpiraten, die halt so dumme Sprüche klopfen und halt sich selber komplett überschätzen.
Mhm.
Und Ripley 2.0 ist halt nicht mehr besonders sympathisch, aber die ist halt trotzdem badass und halt komplett emotionslos in den meisten Fällen. Finde ich ehrlich gesagt auch erfrischend, die mal anders darzustellen als in den ersten Teilen.
Ja, und auch hier, ich fand das auch, was sie hier schauspielerisch gemacht hat, an vielen Stellen wieder echt interessant. Also zumal ich da jetzt eben dann auch richtig gut drauf achten konnte, weil ich den ja jetzt zweimal relativ dicht hintereinander gesehen habe.
Mhm.
Weil die ist ja im Grunde so ein Hybrid aus Alien und Mensch.
Mhm.
Und gerade zum Beispiel in der Szene, wo sie sich mit der Figur von Winona Ryder unterhält und wie sie ihr Gesicht anfasst, ne? Also so, was sie mit ihren Händen macht, ist halt schon, also du merkst, die hat sich halt
ganz
den Xenomorph so ein bisschen in die Körperarbeit mit eingebaut, so, das macht sie alles echt gut. Und vor allem halt auch eben dieses Ambivalente, dass die so in, gerade in so Dialogen mit einzelnen Personen, das Gegenüber dann stellenweise nicht weiß, okay, so greift die jetzt jeden Moment an oder was ist das, weil du halt richtig siehst, so hinter ihren Augen, da ist irgendwas, ist da los. So.
Ja.
Das macht sie echt gut, schauspielerisch.
Finde ich auch.
Weil also ne, viele dieser Figuren hier, das kennt man ja schon auch von Alien-Teilen, sind halt so ein bisschen einfach Archetyp ABC.
Mhm.
So gerade die Figur von Ron Perlman ist halt ne so der Brechertyp, der ansonsten nicht groß dreidimensional ist.
Nee.
Und das braucht's aber auch nicht. Das, wie gesagt, das kennt man ja aus den anderen Teilen und ich finde, das funktioniert hier ähnlich wie in Teilen davor, dass dieser Film nicht mit einer Stimmung von einem Alien 1 und 2 daherkommt. Das liegt, glaube ich, auf der Hand.
Mhm.
Aber der ist trotzdem sehr gut guckbar. Also ich finde nicht, dass das jetzt so, so ein kompletter Untergang ist, wie er irgendwie oft verkauft wird.
Nee, gar nicht. Ich finde, ja, wie du sagst, der erste ist natürlich ein perfekter Film und der ist halt filmisch gesehen und von der Machart und von der Story ist das natürlich noch eine andere Nummer, ohne Frage. Aber trotzdem sind die dritten und vierten jetzt nicht so, dass ich sage, die waren überflüssig, die hätten wir niemals drehen dürfen. Da gibt es ganz andere Filme rein, wo ich das behaupten würde.
Ja.
Also bei Alien 3 und Alien Resurrection, finde ich, sind das immer noch legitime Teile. Und ich finde auch gut, dass man hier einen anderen Ansatz gewählt hat. Was hier ein bisschen meiner Meinung nach unglücklich gelaufen ist, ich finde, dass die Xenomorphs und allgemein die Aliens ein bisschen inflationär gezeigt werden. Mhm. Man hat in den anderen Teilen, hat man die so ein bisschen zurückgehalten. Weißt du, dass dann irgendwie diese Bedrohung kam dann rüber, wo die dann letztendlich aufgetaucht sind. Hier hast du halt oft diese Aliens gezeigt, wie sie in Gefangenschaft waren. Wie die, also die waren halt oft eine Minute zu sehen. Das hast du halt normalerweise nie in den anderen Teilen gehabt.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das Design und die traurigen Augen dieses Newborns letztendlich richtig geil fand.
Ach echt?
Ja, weil da sagen auch alle, da sagen alle, das ist komplett lächerlich. Okay, mit anderen Worten, jetzt rufen alle, ja, bist du.
Nee, also fand's
auch nicht gut.
Bei komplett lächerlich bin ich nicht, aber ich habe mich mit dem Design auch so ein bisschen schwer getan.
Ich fand das krass. Das hat mich wieder so an diese 80er Jahre Buddy-Horror-Filme erinnert. So, das war wieder so ein Flashback, fand ich voll gut.
Mhm.
Und vor allen Dingen, wieder die Abkehr von zu viel CGI, was ich beim dritten ein bisschen zu bemängeln hatte.
Mhm.
Der dritte hatte so ein paar CGI-Momente, wo die Aliens dann wegrennen und so. Und hier hat man wieder mehr mit Practical Effects gearbeitet und ganz wenig CGI, was ich wiederum begrüße.
Nee, das funktioniert auch.
Mhm.
Das, also auf jeden Fall, ich sage jetzt nur, was so das Design von diesem Newborn angeht.
Fandst du?
Bin ich nicht so uneingeschränkt happy mit. Was aber super funktioniert hat, ist natürlich ihre Interaktion damit und, ne, also was das für einen Verlauf nimmt mit der Figur, so, das fand ich schon ganz cool.
Auf jeden Fall, sehe ich auch so.
Nee, also ich stör mich da nur optisch ein bisschen dran, aber ja.
Also sonst nicht sexy.
Völlig zu vernachlässigen. Du fandst ihn richtig sexy, ja?
Ich fand ihn super sexy. War es überhaupt ein Er?
Nee, das war ja noch so ein Ding.
Ach ja, stimmt, ja.
Gab ja ursprünglich beide Geschlechtsmerkmale.
Non-binary.
Sozusagen. Und das musste dann in der Post rausretuschiert werden, weil es dann doch so ein bisschen anstößig war und irgendwie den Fokus so ein bisschen weggenommen hat vom eigentlichen Ding.
Genets Kommentar dazu war, dass er vielleicht an der Stelle zu französisch Filme gemacht hat.
Ja, das meinte, glaube ich, sogar, ne, dass even for a Frenchman it was a step too far oder sowas.
Ja, irgendwie sowas hat er gesagt.
Ja. Nee, also die da habe ich auch nichts vermisst. Also, dass ich da jetzt irgendwelche Geschlechtsteile gebraucht hätte.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, in welcher Szene die zu sehen wären. Weißt du, so, man hat ja Szene, wo man ihn halt im kompletten.
Ja, aber nur einmal kurz von hinten, ne? Also jetzt so
eine fertige. Nee, Front auch. So von oben dieser.
Ah,
dieser
okay.
Shot.
Ja.
Da hätte man auf jeden Fall schon was baumeln sehen.
Aber das, richtig. Aber das ist, jetzt haben sie in der fertigen Fassung dann doch primär so gelöst über den Schnitt, dass du den halt meistens hüftaufwärts siehst.
Eben, ja, gut.
Den oder sie.
Aber jetzt von den 300 Penis-Samples haben wir jetzt keinen parat, oder was? Hier, den hier.
Das mit dem Namen und Dings und Regisseur und Dings.
Ich habe nur Dings gelesen. Du, wenn du
Dings, das muss Penis sein.
Muss ein Peniswitz sein.
Ja. Tja, du stellst dir da deine Samples selbst zusammen. Also wenn du da was vermisst, hättest du mal vorher sagen müssen.
Das stimmt doch gar nicht. Du zensierst doch hier wie die Gestapo. Gestapo, da habe ich es wieder gesagt. Gestapo meine ich natürlich.
Ich zensiere?
Meine Alpaka-Samples hast du gesagt, so, die gibt's nicht mehr. Mhm. Die sind nicht mehr auf dem Markt.
Hier, ich hätte was für dich.
What if we do something bad to his penis?
Ja, siehst du. Da war ein Penis-Sample. Was ist die Buscemi?
Mhm.
Ah, das ist ja Stimmerkenner hier.
Total. Ich sage ja, das wird definitiv auch eine Kategorie beim nächsten Bash.
Auch das ist wiederum schwierig, weil...
Nein, spielen wir einfach in beiden Sprachen vor. Das haben wir doch schon mal gesagt.
Sind das immer die gleichen Synchronsprecher?
Nö.
Super.
Ja, aber das ist ja dann nicht unser Problem, weil es geht ja nur darum, dann, dass die es dem Film das Zitat zuordnen können.
Ach so, okay, es geht um das Zitat, nicht um die Stimme an sich.
Ja, da.
Ja, weil wenn du die Stimme einspielst und sagst, welcher Schauspieler ist das, und der Synchronsprecher hat aber 17 Schauspieler synchronisiert, dann wird es halt schwierig.
Ja, wobei dann könnte man eben hingehen und sagen, wir wollen Schauspieler, Film und Rollenname wissen. Und dann gibt's dafür wieder unterschiedlich Punkte.
Und Geburtsdatum.
Und Gewicht.
Und Gewicht. Und wie viele Frauen er hatte.
Na, davor vielleicht noch sexuelle Orientierung.
Ja. Sexuelle Orientierung damals und sexuelle Orientierung heute.
Genau.
Das unterscheidet sich meistens im Jahr 2021 und 2022.
Ja, you never know.
Ja. Du hast ihn in Originalversion geguckt. Jetzt, wenn wir gerade beim Thema sind, oder?
Was?
Du hast ihn in OV geguckt, gehe ich mal davon aus, Alien Resurrection.
Was ist denn das für eine Frage? Ja, natürlich.
Ja, natürlich hat er das. Ja, ich natürlich auch. Und trotzdem schalte ich immer wieder um ins Deutsche, um zu gucken, wie die bestimmte Sachen umgesetzt haben.
Ach so, okay.
Das kannst du auch bei einer Blu-ray, kannst du auch auf deutsche Ton umschalten.
Ja, mache ich nie. Wozu?
Weil, mich hat eine Szene interessiert, wo sie nämlich sagt, also mit diesem Fork, und sie sagt, fuck.
Ja.
Und da habe ich mal geguckt, wie sie das in Deutsch übersetzt.
Ja, stimmt. Okay, und?
Ach so, jetzt findest du auf einmal interessant, jetzt, wo ich es dann doch gemacht habe, ja?
Ja, völlig unnötig, aber ja, interessant.
Fick dich. Auf Deutsch hieß es Gabel, Kabel.
Boah, wirklich?
Da haben sie ja aus Fork, wo sie dann Fuck draus gemacht hat, was sie ja noch so praktisch viel primitiver macht und so, also so animalischer. Na, so ein bisschen halt so ein bisschen einfacher halt. So.
Ja, okay.
Weißt du, das hätte, die alte Ripley hätte das wahrscheinlich nicht gebracht.
Ja.
Und auf Deutsch hieß es halt Gabel und Dati hat Kabel gesagt.
Ja, ein Kabel ist natürlich wenig
das ist halt, schlimm. Ja, ist halt einfach nur ein anderes Wort, was ich so ähnlich anhöre. Das ist halt dumm.
Mhm.
Ja, okay. Gut. Deswegen ein Herz für OV.
Ja, so oder so. Ja, aber ich meine, also trotz verhaltener Kritik, der Film hat finanziell ja zumindest auch mal die Kohle wieder reingeholt. Ne? Der hat aus diesen 75 Millionen über 161 gemacht.
Hat er.
Das ist wahrscheinlich sogar eine Plusrechnung.
Mhm. Hat er. Deswegen wundert mich, dass da kein Fünfter gefolgt ist, aber da könnte es wahrscheinlich wirklich daran liegen, dass Sigourney Weaver dann erst recht gesagt hat, okay, jetzt könnt ihr mich nicht mal mehr mit Geld locken.
Mhm.
Ich kann mit den 11 Millionen hier, kann ich ein paar Jahre haushalten.
Ja, vielleicht machen sie ja einen irgendwie so in 10 Jahren, wenn sie dann mal wirklich alt ist.
Vielleicht, ja. So wie Halloween.
Nochmal was ganz anderes. Ja, eben, irgendwie sowas.
Na, mal gucken.
Okay, ja, also das heißt, du findest ihn unterm Strich wahrscheinlich trotzdem schlechter als den dritten?
Also er ist schon, also im direkten Vergleich ist er wahrscheinlich der schlechteste, wenn ich jetzt eine Reihenfolge machen würde. Aber ich finde, dieses Bashing auf Alien Resurrection, auf den vierten Teil, kann ich halt auch hier an der Stelle nicht nachvollziehen, weil ich finde, das ist immer noch ein guter, dreckiger Actionfilm, wo halt immer was passiert, die Aliens kommen wieder zum Vorschein, also ich finde den gut. Ich mochte auch diese Unterwassersequenz, dass du auf einmal so eine andere Form hattest, weißt du, die dann schwimmen können und so, die fand ich auch recht spannend inszeniert, diese Jagd da. Ja, ist auch ein guter.
Ja.
Wie siehst du das?
Genauso, tatsächlich. Also ich finde auch, das ist schade, dass der so einen beschissenen Ruf hat, weil So scheiße ist der nicht.
Ja, ja, die Punkte, also gerade Letterboxd und so, das wird ihm nicht gerecht. Wollen wir dann gleich dazu kommen oder hättest du noch was auf der Fun-Fact-Seite?
Können wir gerne machen. Nee, ich glaube, mit Fun-Facts war's das.
Gut. IMDb gibt Alien Resurrection eine 6,2.
Mhm.
Der Film hat einen Metascore von 63. Rotten Tomatoes, hier wird schon schwach, 5,7 von 10.
Mhm.
3 von 5 von der Audience und Letterboxd ist bei einer 2,6. Das schon frech.
Finde ich auch. Ziemlich bitter. So, ich fange an, wenn du willst. Und sag, du bist bei 7.
Nee. Das ist immer noch eine 8.
Eine 8?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Holy shit, wirklich?
Ja, klar, das ist noch eine 8. Das ist immer noch ein guter Film. Ich glaube genauso viel wie der dritte.
Das klang anders. Okay.
Was?
Ich glaube, der dritte hat bei dir keine 8 bekommen.
Ich glaube schon.
Guck mal bitte nach. Also das glaube ich nicht. Alter, du bist bei einer 8. Das klang wirklich nicht nach einer 8. Okay, geil. Schon mal schön beschissen eingestiegen hier. Erstmal minus 1.
Du hast 7,5 gegeben, dem dritten. Ich eine 8.
Okay.
Da wäre ich auch, wenn ich so entscheiden müsste, ist der vierte wahrscheinlich ein Tick schwächer als der dritte. Aber die sind beide schon in der Region. Also ich mochte die alle. Ich habe doch kaum was Negatives gesagt über den Film. Außer, dass die Aliens ein bisschen inflationär eingesetzt worden sind. Ansonsten fand ich doch alles gut.
Okay, das klang anders.
Ich mochte sogar das Newborn. Ich weiß nicht, wie du auf eine 7 kommst. Aber gut. Du bist bei einer 7.
Ich bin bei einer 7, ja.
Yay.
Das ist richtig.
Okay.
Alter, du bist bei 8. Ich bin gerade ein bisschen schockiert.
But why?
Weil es nicht so klang. Ganz einfach.
Ich klang nicht nach einer 8.
Überhaupt nicht.
Ich wüsste jetzt nicht, wann ich den Film irgendwie... Also wenn ich jetzt die ganze Zeit mecker oder irgendwie so 1000 Sachen aussetzen habe und dann sage 8, wäre das komisch. Aber das habe ich ja gar nicht. Ich bin ja wegen vieler Sachen in die Bresche gesprungen, habe gesagt, ich verstehe das Bashing nicht.
Oh my God, you could twist and turn and make anything look wrong. Oh my God, I fell for it and I loved it.
Ja, ja, eben. Fett verarscht hier.
Was verarscht?
Ach ja, alles gut.
I mean, I can't stand the man, but I'm proud to call him my friend.
Und ich will es ja immer noch gönnen, weißt du? Also deswegen alles fein.
Hey, du wirst schon als FC Bayern München bezeichnet, des Punkteratens.
Ist das so?
Ja, es heißt schon, dass es langsam langweilig wird, weil du...
Nee,
weil ich
deswegen,
jetzt ständig Zweiter werde.
Sei dir gegönnt. So, ich will da jetzt auch gar nicht lange drauf rumreiten, da mich nur kurz geärgert, dass ich hier den ganzen Punkt daneben lag. Ist schon länger nicht mehr passiert.
Das ist auch gar nicht, du weißt auch gar nicht, das ist ja gar nicht mein Ziel, dass ich jetzt in Führung gehe, weil ich habe doch gesagt, immer wenn ich in Führung gegangen bin, habe ich dann verloren am Ende. Deswegen sollst du ja diesmal in Führung gehen, deswegen will ich ja gar nicht gewinnen heute.
Ah, okay. Mhm. Das ist die Strategie.
Reverse Psychology.
Mhm.
Gut.
Lightning has just struck my brain.
Aber sowas von.
Hat einen geilen Plan.
Wer fängt an von uns?
Ich fange an.
Okay.
So, einfach mal entschieden jetzt hier.
Auf den Tisch gehauen.
Aber hallo.
Keine Spiele heute, nichts.
So, und hab mir natürlich wieder mal einen Film angeguckt, weil du ihn mir empfohlen hast.
Oh nein.
Oh ja.
Jetzt kannst du dich rächen. Ja. Wegen hier, wegen ja. Barb und Star.
Ja, aber ich tick ja nicht so.
Ach so.
So bin ich ja nicht. Ich gehe da völlig unvoreingenommen ran und habe immer die Hoffnung, dass da ein guter Film bei rauskommt.
Hey, ich auch, ja. Ich habe jetzt nicht mir den Film angeguckt, gesagt, endlich mal etwas, wo ich wieder auf Lee raufbashen kann, sondern ich gucke mir den an, weil du so geschwärmt hast, weil du gesagt hast, okay, dann gucke ich mal an, vielleicht ist der gut.
What she said.
Ja. War sehr fallen, das what she said.
Ja, und deswegen jetzt von Ridley Scott aus dem Jahr 2003, Matchstick Man.
Jawohl.
Auf Deutsch Tricks.
Jawohl.
Warum eigentlich Tricks? Ach so, doch, ja klar.
Macht Sinn.
Ja, macht Sinn. Ja, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass das mit dem englischen Titel Matchstick Man, dass da der Verleih gedacht hat, überfordern wir das deutsche Publikum. Und deswegen Tricks.
Ich habe kurz aufgehorcht, als du neulich Tricks erwähnt hast bei irgendeiner Filmografie.
Mhm.
Und ja, da den deutschen Titel genannt hast. Hab ich gesagt, okay, ungewöhnlich, weil du normalerweise immer, wenn du die Filmografie nennst du immer die OV-Titel.
Mhm.
Und da hast du mal wirklich Tricks gesagt, wo ich dachte, okay, jetzt hat er mal...
Ja, aber ich glaube, das war, weil du den in letzter Zeit echt öfter erwähnt hast. Also, weil wir, glaube ich, weiß nicht, ob es einfach deswegen ist, weil wir in letzter Zeit einiges von Ridley Scott hatten und du dann immer auch so ein bisschen, um seine Filmografie zu verteidigen, diesen Film genannt hast.
Ja, das schon, aber normalerweise würdest du an dieser Stelle Matchstick machen.
Ja, total.
Und in dem Fall hast du aber Tricks gesagt.
Ja. Nee, aber deswegen sage ich ja jetzt Matchstick Man.
Okay.
Aber ist ja auch egal, ob jetzt der originale oder der deutsche Titel. Der Film ist von Ridley Scott.
Da freue ich mich ja jetzt drauf. Ich weiß nicht, ob der immer noch so gut ist, wie ich in Erinnerung habe. Ich mochte den sehr.
Basiert auf einem Buch von Eric Garcia. Der hat ein paar Bücher geschrieben, auch tatsächlich einige, die verfilmt wurden. Unter anderem hat der auch die Buchvorlage für Repo Man beigesteuert, der jetzt wahrscheinlich nicht so beliebt ist. Aber wie auch immer, hat einiges geschrieben. Aber interessant bei der Sache nämlich, die Autoren, die das zum Drehbuch umfunktioniert haben, Nicholas und Ted Griffin, ein Brüderpaar, von denen primär Ted Griffin schon eine Menge geschrieben hat. Die haben ein paar Sachen zusammengeschrieben, aber Ted Griffin hat auch einiges alleine geschrieben und den habe ich neulich erwähnt, weil ich über Tower Heist gesprochen habe. Mhm. Von ihm stammt nämlich Tower Heist. Das ist der gleiche Drehbuchautor, was ich schon ziemlich abgefahren finde, aber der hat eben auch sowas wie Ocean's 11 geschrieben. Also dieses Heist-Thema scheint ihm irgendwie zu liegen. Ja, und Matchstick Man oder Tricks wahrscheinlich deswegen, weil es hier um einen sogenannten Con Artist geht. Nicolas Cage spielt Roy Waller und der ist hauptberuflich Betrüger.
Trickbetrüger.
Trickbetrüger, deswegen Tricks.
Mhm.
Ja. Und sein Partner in Crime, Sam Rockwell, in der Rolle Frank Mercer.
Immer gut.
Immer gut, sowieso. Deswegen, also allein mit diesem Protagonistenpaar ist es natürlich schon mal eine sehr gute Voraussetzung.
Yep.
Und wir sehen zu Beginn des Films, wie die beiden eben so ihrer Arbeit nachgehen und wir sehen, Roy ist eindeutig die treibende Kraft dahinter, Frank ist sowas wie sein Protégé.
Mhm.
Deswegen gibt Roy auch immer den Ton an und was bei der Sache von Anfang an eine sehr große Rolle spielt, ist, dass Roy eine ganze Palette an Neurosen mit sich bringt und dadurch sehr, sehr viele Ticks hat. Er nimmt auch Medikamente und wird dann auch auf den Rat von Frank hin, geht er zu einem Therapeuten, weil seine Medikamente ausgingen, er neue braucht und dass er seine Ticks eben je nach Situation nicht so wirklich unter Kontrolle hat.
Ticks.
Was?
Ziemliche Parallele zum Filmtitel.
Ach so.
Man hätte auch den einen Buchstaben einfach weglassen können.
Das wundert mich eh, dass die hier das R nicht einfach in Klammern gesetzt haben oder so. Das wäre dann auch noch zuzutrauen gewesen.
Siehst du? Das wäre Meta.
Naja, das hätte ich schon wieder zu viel gefunden, weil also Trick, ja, so, ja. Das verrät halt wieder, also was möglichst, wir wollen alles, was wir von der Handlung verraten können, in den Titel packen. Das ist ja sonst so ein bisschen das Konzept.
Naja, das wäre so ein bisschen mit dem Presslufthammer, stimmt schon.
Ja, eben. Naja, und im Gespräch mit seinem Therapeuten erfahren wir, dass er aus seiner vorherigen Beziehung ein Kind hat, zu dem er aber keine Beziehung hat und das ist 14 Jahre her und deswegen sagt er, das Kind müsste mittlerweile im Teenageralter sein. Und dann dauert es auch nicht lange und seine 14-jährige Tochter steht auf dem Plan. Hat sich bei ihm gemeldet und er trifft sich mit ihr und baut eine Beziehung zu ihr auf, weil er die halt erstmalig jetzt in seinem Leben kennenlernt und er mit dieser neuen Position als Vater halt anfangs so ein bisschen überfordert ist, aber dann eben auch großen Gefallen dran findet.
Mhm.
Und sich dadurch seine Neurosen und Ticks auch so ein bisschen verändern. Und er wirklich eine neue Seite von sich entdeckt, weil diese Neurosen, die schränken ihn halt schon auch krass ein. Also er hat einen übertriebenen Putzfimmel. So, der ist wahnsinnig hygienefixiert. Jeder, der bei ihm reinkommt, muss die Schuhe ausziehen, damit der Teppichboden nichts ankriegt. Und dann ist er permanent am Putzen und nirgends dürfen Krümel liegen und, und.
Mhm.
Hat also sowieso auch so ein paar, naja, so Alltagsriten, die sich eben nicht verändern dürfen, weil er eben sonst ein bisschen aus der Bahn geworfen wird. Naja, und diese Tochter, die interessiert sich dann zunehmend für das, was er beruflich macht und will da immer wieder so ein bisschen rangeführt und involviert werden. Und ich glaube, bis hierhin erzähle ich, weil es geht dann im weiteren Verlauf natürlich darum, wie sich Roy verändert über die Beziehung zur Tochter in Verbindung mit seinem Job.
Ja, gibt natürlich ein paar Täuschungen und Irrungen und Wirrungen.
Ja, wie gesagt, da will ich jetzt natürlich gar nichts vorwegnehmen, aber es gibt hier den ein oder anderen Twist und Turn in der Handlung, der es in sich hat. Also das ist schon, auf jeden Fall gehört das auch zu den Dingen, die man, behaupte ich, nicht kommen sieht.
Mhm.
Ja, das wird primär an einem größeren Coup, den die da vorbereitet haben, festgemacht, wo auch die Figur von Bruce McGill
eine größere Rolle spielt. Den hatte ich hier ja auch schon das eine oder andere Mal. Ich glaube zuletzt bei Animal House, aber der hat ja auch schon echt eine lange Vita.
Aber hallo.
Insider und so. Und Bruce Altman spielt hier Dr. Klein. Das ist der Psychotherapeut, der ihn behandelt. Mhm. Und ich meine, den Herrn, den kennt man, glaube ich, auch. Der hat auch eine recht lange Vita. Orange is the New Black war er, glaube ich, zuletzt als durchgehende Rolle. Sonst so Running Scared und sowas, ja. Also auf jeden Fall dürfte man auch kennen. Und es ist echt ein geiler Cast. Ne? Also es ist ein kleiner Cast, weil sich es halt wirklich primär natürlich erstmal auf die beiden Figuren von Roy Waller und seiner Tochter, übrigens gespielt von Alison Lohman, die hier die Tochter Angela spielt.
Später ein Big Fish natürlich von Ewan McGregor angehelmelt.
Big Fish, genau, oder Weißer Oleander, Drag Me to Hell, den habe ich nie gesehen, aber der soll auch sehr gut sein.
Ja.
Kam zumindest in der Kritik gut weg, was ich gelesen habe.
Ja, der kommt ganz gut hinten, der kommt ganz gut weg, aber ich bin
not a Fan. Du bist kein Fan, okay. Ja, und das ist schon wirklich abgefahren, weil die war 23 zum Zeitpunkt des Drehs und spielt problemlos, das ist so abgefahren, wirklich problemlos, eine 14-jährige Tochter.
Cool.
Das ist schon echt abgefahren. Das heißt, er hat die auch beim Casting wohl so gemacht, hat Ridley Scott in einem Interview erzählt, dass die halt wie eine 14-Jährige angezogen und sich auch verhaltend wie eine 14-Jährige beim Casting war und da halt schon 23 war. Echt abgefahren. Aber ja, glaubt man ihr. Ist wirklich cool. Tja, und dann war ich sehr überrascht, dass ich recherchiert habe, dass das Projekt in den verschiedenen Entwicklungsphasen irgendwann am gewissen Zeitpunkt war der Plan, dass Steven Spielberg den macht.
Ach so.
Ja. Der hat abgelehnt, um Catch Me If You Can zu machen. Und so ist es dann Ridley Scott geworden, der hier den ersten Film für Warner seit Blade Runner gemacht hat. Das ist schon eine gute Spanne. Jetzt mal kurz 21 Jahre dazwischen. Weiß nicht, was da war, ob der irgendwie Beef mit denen hatte, aber es ist ja, auf jeden Fall ein bisschen Zeit vergangen.
Mhm.
Jetzt ist es so, dass im Buch das Ende ein Tick anders ist als im Film, beziehungsweise die haben in der ersten Drehbuchfassung des Films haben sie es so gemacht wie im Buch und mussten das dann aber ein bisschen ändern, weil die Studios sonst Angst hatten, dass so, was die Entwicklung der Hauptfigur angeht, dass das Publikum da nicht so wirklich happy mit sein könnte und deswegen gibt's im Film dann noch so eine Art Nachklapp.
Mhm.
Weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Aber alles in allem, geiler Film.
Freut mich.
Ja. Also, der ist für jetzt mal gemessen an dem, was ich sonst so von Ridley Scott kenne, ist es quasi wie so ein kleiner Film.
Ja.
Ne? Also
untypisch für ihn, das stimmt.
Eben, schon. Also kommt jetzt so wenig episch daher, was man ja sonst von ihm schon, ist ja immer alles relativ groß und kommt so opulent daher. Und das ist jetzt schon so ein bisschen eine kleinere Geschichte.
Ja, ist richtig.
Wo das auch so ein bisschen Mikrokosmos ist, ne? Weil es halt schwerpunktmäßig wirklich um diese zwei, drei Figuren geht. Und
ja, gut gespielt, oder? Das ist ein cooles Duell zwischen Rockwell und Cage.
Auf jeden Fall. Also wobei Sam Rockwell ist hier schon wirklich, kommt hier deutlich weniger zum Einsatz als jetzt zum Beispiel die Tochter. Also seine Rolle ist schon deutlich untergeordnet. Aber gerade das, was Nick Cage hier spielen muss mit diesen Neurosen und so, das macht er auch wirklich über weite Strecken sehr gut.
Mhm.
Gibt es da vielleicht die ein oder andere Szene, wo ich sagen würde, ja, sticht so ein bisschen raus. Aber das ist halt für mich auch wieder der Beleg, weißt du, weil viele immer so gegen Ridley Scott haten und seine Regiearbeit nach den 2000ern. Ey, du musst halt als Regisseur und Schauspieler auch erstmal an den Punkt kriegen, dass der so spielt.
Mhm.
Und gerade bei Nicolas Cage, der hat ja nun wirklich genug Filme gemacht, wo man da einen anderen Eindruck von bekommen könnte. Deswegen, das würde ich schon auch Ridley Scott zuschreiben, dass Nicolas Cage hier echt eine gute Performance hinlegt.
Mhm.
Ja, und deswegen zweifelsohne ein Film, den ich empfehlen würde. Ich mochte den. Das ist natürlich nicht der größte Ridley Scott-Film, ne? Und wahrscheinlich oder sehr sicher auch nicht mein liebster Ridley Scott-Film.
Mhm.
Aber definitiv sehenswert. Und gerade eben für die Leute, die immer wieder sagen, so, der hat nach 2000 nichts Brauchbares gemacht, den würde ich auch Matchstick Man empfehlen.
Sehr gut. Hier haben wir noch einen Zeugen für meine Aussage.
Ja. Doch, kann ich unterschreiben.
Mhm.
Ja, und bin froh, den gesehen zu haben. Geht eine Stunde, 56 Minuten, ist ab 12 freigegeben und ja, genremäßig steht hier auch noch Comedy mit drin. Ansonsten natürlich schwerpunktmäßig Crime und Drama.
Hey, das ist echt krass. Ich meine, ich habe es gerade aufgerufen, was Nicolas Cage für eine Serie hatte. Als er Leaving Las Vegas 95 gedreht hat, danach kam The Rock, Con Air, Face Off, 8mm, Bringing Out the Dead, der richtig geil ist, von Scorsese. Und dann hier.
Ja, den kenne ich ja auch noch nicht.
Der ist super. Und dann hier halt 2002 Adaption. Übrigens,
Adaptation, Charlie, ja.
Adaptation, ja. Und das war übrigens Kaufman, Synecdoche New York und nicht Anderson. Ich habe den in der letzten Episode, habe ich glaube ich gesagt, dass Paul
stimmt,
Thomas Anderson
gesagt,
gemacht hat. Das ist ja totaler Quatsch.
Nee, das, ja, stimmt. War Charlie Kaufman.
Das war Kaufman. Dann kam Matchstick Man, dann kam Lord of War, auch ein geiler Film. Weatherman mochte ich. Und dann ging es halt richtig rapide bergab. Dann hat er World Trade Center gedreht, The Wicker Man, Ghost Rider.
Next. Wobei, ich konnte ja sogar mit Ghost Rider was anfangen.
Boah, ich habe den gehasst, Alter. Und auch diese National Treasure-Reihe mochte ich halt auch überhaupt nicht. Knowing und so.
Da habe ich gar keinen von gesehen.
Da kam so viel Scheiße.
Mhm.
Da ging's wirklich. Und der hat so eine geile Serie davor gehabt. Das ist unglaublich, dass der dann so wieder die Serie im Negativen gemacht hatte.
Tja.
Also nur 2009 tatsächlich, nach The Weatherman 2005, diese 5 Jahre, da kamen 10, 12 Filme, die meisten davon habe ich gesehen und die sind alle schlecht.
Mhm.
Bad Lieutenant war der erste wieder, wo ich gesagt habe, damit kann ich was anfangen mit dem Remake.
Ja.
Und dann halt Kick-Ass 2010 und so. Das ist echt krass, wie seine Karriere sich entwickelt hat. Jetzt mittlerweile ist er ein halber Meme, aber muss ja Pig noch sehen. Ne? Bin einer der wenigen Podcaster, die ihn noch nicht kennen. Du und ich wahrscheinlich.
Pig, ja.
Ja.
Ja, gut. Jetzt war dieser Film aber trotzdem finanziell überhaupt kein Erfolg. Der hat geschätzte 62 Millionen gekostet, hat nur knapp über 65 eingespielt. Damit also mit viel Glück eine Nullrechnung.
Mhm.
Und vielleicht auch deswegen ein Film, der nicht groß Erwähnung findet, wenn es um Ridley Scott und seine Filmografie geht. Dann sage ich was zu den Punkten. 7,3 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 61. Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 7,1 und vom Publikum 3,8. Letterboxd immerhin eine 3,5. Matchstick Man. Jetzt du. Da sinniert er.
Ich tippe jetzt mal auf eine Zahl.
Das so funktioniert unser Punkteraten?
Ja, weil die ich wahrscheinlich genannt hätte, ohne dass ich deine Rezension gehört habe. Wenn du mich gefragt hättest, ohne dass du Tricks gesehen hast, wie du den wohl finden würdest, wie viele
Ach
Punkte
so.
Du den geben würdest,
okay, ja.
Dann ist das die Zahl, die ich wahrscheinlich nennen würde.
Mhm. Das ist ja abgefahren, dass du das jetzt komplett loslöst von dem, was ich hier gerade erzählt habe.
Ich lasse das jetzt komplett los und orientiere mich gar nicht an dem, was du gerade gesagt hast. Das mache ich jetzt mal so.
You don't say.
Okay, hau raus.
You don't say.
7,5.
Das ist richtig. Geil, guess, vielleicht ist das die Strategie.
Vielleicht ist
einfach,
die das ja.
Einfach nicht mehr zuhören.
Nee, ich wollte das nicht generell raus. Irgendwie war das so, keine Ahnung.
Sehr geil. Ja, aber ist richtig. Läuft.
Cool.
So viel zu Matchstick Man.
Matchstick Man, abgehakt. Nice. Aber unabhängig davon, dass du den jetzt hier rezensiert hast, habe ich auch da wieder einen Bock auf einen Rewatch, weil wir auch in letzter Zeit darüber so oft geredet haben und deswegen wollte ich den auch mal auffrischen. Ganz cool, dass du den jetzt gebracht hast.
Ja, und auch da wieder, also für die Lauflänge, der hat ein ganz gutes Pacing und nimmt vor allem wirklich dann so ein paar Turns, die man eben zum einen nicht kommen sieht, die aber dann auch das Genre immer wieder so ein bisschen verlagern. Ne, weil es ist hier nicht so, als würde es die ganze Zeit um diesen Con-Artist gehen und man würde hier nur irgendwie die ganze Betrügerei verfolgen, sondern es geht dann tatsächlich, gerade so in der Mitte, schon auch schwerpunktmäßig um eben dieses Vater-Tochter-Verhältnis.
Stimmt.
Und was es mit ihm so menschlich macht.
Mhm.
Ja.
Und die Story mit den Con-Artists, mit diesem, wo die sich gegenseitig auch so ein bisschen, wo du nicht so weißt, wer kann wem trauen, die wäre schon interessant genug gewesen, ohne seine Ticks. Also ohne die Neurosen von ihm. Das kommt ja noch, das ist ja noch so ein bisschen geiler Bonus eigentlich, dass er so dieser neurotische Typ ist.
Ja.
Schon ganz witzig. Okay. Weil wir heute so viele berühmte und bekannte Filmreihen haben, dachte ich, bringe ich mir auch einen Teil von der Filmreihe.
Mhm.
Und ich musste mir echt das Lachen verkneifen, wo du bei der letzten Supporter-Episode am Anfang einfach mal über Transporter losgeredet hast, aus dem Nichts. Und ich genau an dem Tag tatsächlich den dritten Teil gesehen habe.
Ach. Okay.
Und deswegen jetzt Jason Stathams Abschluss seiner Trilogie The Transporter Nummer 3.
Mensch, du, da hast dich ja bedeckt gehalten, als es darum ging, ob du den noch bringst.
Ich habe, glaube ich, gesagt, es kann sein, dass der irgendwann mal kommt. Ja.
Mhm.
Schneller als gedacht.
Mensch.
Ja. Ehe man sich's versieht, kommt die Rezension. Regisseur war wieder derselbe wie bei den ersten beiden Teilen. Olivier Megaton. Der, von dem ist Taken 2 und 3, von dem ist Colombiana, der ist schon sehr actionerprobt, der Mann. Geschrieben von Luc Besson.
Mhm.
Und sehr interessant, Robert Mark Kamen. Der hat nicht nur die anderen beiden Teile gemacht, sondern ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, weil ich ja die anderen beiden Transporter-Teile auch hier rezensiert habe. Der hat das Drehbuch zu Lethal Weapon 3 geschrieben und zu der kompletten Karate Kid Trilogie. Also nicht nur zur Trilogie, sondern zu allen Teilen, die es gibt.
Okay.
Der hat das Drehbuch zu dem Jackie Chan Karate Kid geschrieben.
Ja.
Er hat das Drehbuch zu dem
zu den alten auch.
Ja, auch hier zu dem Hilary Swank Karate Kid, wo sie halt irgendwie gekämpft hat, und zu den ersten drei mit Ralph Macchio auch.
Okay. Sagst du den Namen nochmal?
Robert Mark Kamen.
Okay. Sollten wir uns mal merken.
Sollten wir uns merken. Er hat schon einige große Sachen gemacht.
Aber da sind wir wirklich hinterher, ne? Wenn es um Namen von Autoren geht.
Ich meine, Erik hat uns jetzt den zweiten Lethal Weapon als Auftragsfilm aufgegeben für nächsten Monat.
Ja,
insofern kann schon sein, dass wir dann beim Briten wieder auf Robert Mark Kamen stoßen.
Glaube ich auch, ja.
Könnte sein, könnte passieren. So, worum geht's?
I'll answer the question.
Okay, do it.
Ich erzähle jetzt mal kurz, worum es geht. Es muss wieder was transportiert werden und er darf das Paket nicht öffnen.
Das ist schon mal gut. Das ist schon mal nicht schlecht als Inhaltsangabe. Vielleicht kannst du das Ganze noch ein bisschen detaillierter.
Nee, das muss reichen.
Ach so, das muss reichen. Ja. Das ist aber wesentlich kürzer als die Inhaltsangaben, die du sonst hier bringst. Ja? Die sind schon sehr detailliert.
Ja, ja.
Daran musst du dich jetzt messen.
Okay.
Nee, unser Held der ersten zwei Teile, Frank Martin, im zweiten Teil war er noch so ein bisschen in Rente und pensioniert und hat sich dann überreden lassen wieder, weil die Familie, für die er da das Kind zur Schule gefahren hat, die waren ja in Gefahr. Jetzt ist unser Held aber wieder voll im Business zurück, transportiert wieder gefährliche Waren und nebenbei geht er angeln mit seinem Homie Inspektor Tacconi. François Berléand an dieser Stelle schon wieder, wie in den ersten beiden Teilen, die sind ja mittlerweile dicke Buddies. Mhm. Und danach chillt er zu Hause, will kochen, denkt an nichts Böses und ein Freund besucht ihn danach zu Hause. Mit dem Auto. Durch die Wohnzimmerwand.
Ach so, okay.
Und der Freund ist schwer verletzt, ist auf dem Fahrersitz. Er ruft natürlich sofort den Krankenwagen, Krankenwagen kommt. In dem Moment, wo sein Kumpel abtransportiert wird von diesem Krankenwagen, entdeckt Frank eine junge Dame mit einem metallenen Armband im Auto, die hier hinten noch auf der Rückbank drin sitzt.
Mhm.
Und als er sie irgendwie versucht, aus dem Auto rauszukriegen, weigert sie sich, aus dem Auto auszusteigen. Und dann zählt Frank eins und eins zusammen und sagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Anscheinend darf das Armband von dem Auto nicht entfernt werden, rennt dann dem Krankenwagen hinterher. Aber es ist zu spät. Der Krankenwagen fliegt in die Luft. Und jetzt haben wir schon so das Zentrum der Story zusammen, weil zurück im Haus wird er von einigen bösen Jungs dann überrascht, die dafür sorgen, dass er dann bewusstlos abtransportiert wird. Das schaffen die natürlich nicht, indem die zusammenschlagen, sondern das schaffen die nur, indem sie ihn irgendwie überrumpeln und dann hier so, wie heißt das Zeug, was man gegen den Mund hält?
Chloroform.
Chloroform, genau. Und dann mit Chloroform dann bewusstlos ins Reich der Träume geschickt wird. Und als er aufwacht, hat er natürlich auch so ein schickes Armband ums Handgelenk und wird vom Antagonisten Johnson beauftragt, den Job seines verstorbenen Kumpels zu übernehmen und das Mädchen, was nämlich im Auto saß, von Frankreich nach Odessa zu fahren, in der Ukraine. Der Typ, prominent besetzt, schon oft fiese, zwielichtige Typen gespielt, Robert Knepper.
Ach, T-Bag himself.
T-Bag himself, genau. T-Bag aus Prison Break. Und den hat man oft gesehen auf der Seite der Antagonisten. Ganz cool.
Ach Gott, jetzt erinnere ich mich an den Film auch. Ja.
Ach, du hast ihn gesehen?
Ja, klar.
Okay.
Ich meine, dass ich die alle gesehen habe.
Ja, und die werden natürlich dabei auch getrackt, damit die auch wissen, dass er nicht von seiner Strecke abweicht. In dem Moment, wenn die von der Strecke abweichen, sind natürlich die bösen Buben sofort da, um ihn zurechtzuweisen. Und dann sind da noch die Armbänder und seine recht eigensinnige Co-Pilotin, die auch noch neben ihm sitzt, weil das ist wiederum die Tochter von einem ukrainischen Politiker. Das ist der Vater.
Mhm.
Und der Vater wird natürlich mit der Tochter gerade erpresst. Weil der soll irgendein Schreiben unterschreiben, keine Ahnung, irgendein Giftmüll, dass sie da Giftmüll irgendwie zu Millionenhöhe transportieren dürfen. Und wenn er das nicht unterschreibt, dann machen die halt keine Kohle da mit diesem Giftmüllgeschäft. Irgendein Scheißaufhänger, was weiß ich.
Ja, klar. Das ist auch völlig beliebig ersetzbar immer.
Ist völlig beliebig ersetzbar. Eigentlich geht es nur darum, dass Frank halt hier diese Dame und dann halt irgendwie sie von A nach B bringen muss, nämlich in die Ukraine.
Ja.
Sie wird gespielt von Natalia Rudakova. Ihresgleichen Friseurin, stand noch nie vorher vor der Kamera. Luc Besson hat sie beim Shoppen in New York angelabert und meinte, sie sollte mal irgendwie zum Casting kommen, aber vorher mal ein paar Stunden Unterricht nehmen.
Gute Idee.
Mein Fazit an dieser Stelle.
Ein paar mehr hätten es.
War nicht genug Unterricht, ganz genau. Ein paar mehr Stunden wären ganz cool gewesen. Auf jeden Fall nicht so prall schauspielerisch.
Mhm.
Und was ich ja ganz interessant fand, ist, dass im zweiten Teil ja kurz mit der Frage gespielt wurde, ob Frank schwul sein könnte. Weil er die hübsche Ehefrau aus dem Haus, die mir Avancen gemacht hat, ja, weil er mit der nichts anfangen wollte. Aber es waren dann wohl doch seine großherzigen ritterlichen Züge, die ihn ablehnen ließen, weil hier wird er natürlich weich und er und die Russin kommen sich dann, beziehungsweise die Ukrainerin kommen sich dann irgendwann mal näher. Leider. Ich fand es ganz interessant, so, womit dieser Film gespielt hat.
Ist das für dich der große Handlungsbogen kaputt gemacht worden?
Ja, hier muss der Macho dann irgendwie wieder seine Männlichkeit, seine männliche Seite zeigen. Fand ich halt, weiß nicht. War halt schon interessant, der Ansatz. Aber gut, was soll man machen?
Aber gleicher Regisseur, meintest du, ne?
Ist gleicher Regisseur. Naja. Ja. Vielleicht gab es da Kritik.
Meinst du?
Weiß nicht, keine Ahnung, dass sie gesagt haben, so, was soll denn das? Warum hat er die Olle nicht flachgelegt im zweiten Teil?
Ja.
Wo war das Bumsen? Ja. Und jetzt hat er es halt korrigiert. Wie alle Teile natürlich wieder ganz schöner Übertreiberquatsch. Jason Statham wird an einer Stelle von seinem Auto getrennt. Mhm. Einer von den Bösen steigt in den Fahrersitz ein, weil die sagen halt so, dass er sich nicht an die Regeln hält und der wird jetzt ausgetauscht. Mhm. Die schicken praktisch einen neuen Fahrer. Der neue Fahrer steigt ins Auto, fährt weg. Das Problem ist, Jason Statham hat immer noch das Armband um sich rum und darf sich nur so und so viele Meter vom Auto entfernen.
Ja.
Also muss er jetzt den Teufel tun und muss halt rennen wie die Hölle, um in der Nähe von dem Auto zu bleiben.
Mhm.
Und er schwingt sich auf dem BMX-Rad und ist auf einmal der BMX-Weltmeister aller Zeiten. So, wo ich mich frage, so, wie kann er denn jetzt, wie macht er denn die BMX-Räder, wie macht er denn die BMX-Tricks und fährt auf so einem Geländer so eine Treppe runter, weißt du, so quer auf diesem Geländer, so, wo ich denke, so, okay, alles klar, das hat er auch gelernt.
Klar, kann alles.
Und kürzt dann durch so eine Fabrik ab, wo das Auto gerade vorbeifährt, springt aus der Fabrik, aus dem Fabrikgebäude irgendwie raus, in das Fahrerfenster rein und kickt in dem gleichen Zug irgendwie diesen Fahrer raus auf der Beifahrerseite.
Geil.
Das ist so ein Schwachsinn, Alter. Das ist so unfassbar dumm. Aber es ist halt wirklich kurzweilig. Also so fürs Hirnhaus-Programm ist das, sind das hier schöne handgemachte Stunts wie in allen anderen beiden Teilen. Also du meinst, es flaut ab, aber es ist immer noch recht unterhaltsam, auch wenn schon ziemlich dämlich. Okay. Auch hier wieder. Und sie nervt halt übelst. Aber und spielt halt richtig beschissen. Aber es ist so, was will ich erwarten? Ich gucke mir halt Transporter 3 an, weißt du, da kann ich nicht mehr Anspruch erwarten oder irgendwie sagen, so, warum ist das schauspielerisch nicht besser, sondern es ist ein cooler, handgemachter Actionfilm mit ein bisschen Verfolgungsjagden und übertriebener Action halt.
Ja. Kann man schon machen, oder?
Kann man machen. Hat ein Budget von 30 Millionen gehabt, hat 109 Millionen eingespielt. Auch der dritte Teil war erfolgreich, insofern kann man über die komplette Reihe sagen, was man will. Im Kino lief das Ganze ganz gut.
Mhm.
Und auch hier habe ich keinen Totalausfall. Also ich habe es erwähnt, dass ich diesen Nachklapp nicht mochte. Diesen Transporter Refueled, wo sie es dann mit einer anderen Person irgendwie noch gemacht haben.
Ja.
Aber die Trilogie mit Jason Statham kann man sich mal antun. Gerade wenn man so Actionfilme mag, das geht da schon klar. Aber es ist jetzt nicht, es ist kein Lethal Weapon mehr.
Naja, klar.
Ist aus dem Jahre 2008, geht 104 Minuten, der Spaß. Und das war schon von meiner Seite.
Okay.
Cool.
Mhm.
Okay, IMDb 6,1. Metascore 51.
Das
ist ziemlich durchschnittlich.
Ja, aber geht noch. Ich hätte da weniger erwartet.
Hast du weniger erwartet?
Bei Metascore, ja.
Rotten Tomatoes 4,8 von 10.
Ja, schon nicht so gut.
Ist eigentlich ähnlich. 51
Meter, ja,
4,8 ist ja in der gleichen Region.
Mhm.
3,2 von 5 vom Publikum und Letterbox gibt eine 2,5. Alles genau in der Mitte, Alter.
Krass.
Abgefahren.
Ja, du klingst schon ein bisschen besser, finde ich. Mhm. Also du sagst ja schon, das ist ein Film, den man machen kann. Ne? Ist halt Hirn aus Programm, aber das dann trotzdem einigermaßen gut. Ich glaube, du bist bei 6,5.
Ja, da liegst du richtig.
Sehr schön.
Richtig umfasst, richtig zusammengefasst und richtig getippt.
Yay. Ja, geil.
The Transporter 3. So viel dazu.
Das heißt, es bleibt mit dabei, mit dem dritten. Du machst da nicht weiter.
Womit jetzt? Mit dem Refueled?
Ja.
Ne, das wäre ein Rewatch und den fand ich ja voll beschissen. Also das macht ja gar keinen Sinn.
Mit wem haben sie ihn da ersetzt?
Das war der Typ aus Midway.
Ne? Aus Midway.
Ja, ja. Nee, Robert Trent war Hitman.
Stimmt.
Wie hieß der aus Midway? Ich vergesse jedes Mal seinen Namen, der mit so einem markanten Überbiss hat.
Der Herr mit dem markanten Überbiss.
Ja. Der hat auf jeden Fall einen sehr markanten Überbiss. Ed Skrein.
Ach so.
Oder Skrein.
Ja, ja.
Ja, die Fresse hat man auch schon in ein paar Filmen gesehen, also. Aber der Film war halt scheiße.
Tja.
Ja, Midway, Alita Battle Angel hat er mitgespielt. Kill Your Friends.
Mhm.
Stimmt, bei Game of Thrones war der auch dabei. Alle waren sie bei Game of Thrones. Meine Fresse,
logisch,
Alter.
Logisch, früher oder später.
Früher oder später kommen sie dahin. So, jetzt machen wir unseren nächsten beiden.
Was?
Oder machen wir jetzt unseren gemeinsamen?
Nee, ich habe ja noch einen.
Ja, ich habe ja auch noch einen. So ist ja nicht. Deswegen ja meine Frage.
Ach so.
Naja, dann machen wir.
Nee, stimmt. Warte mal, eingangs hatten wir gesagt, dass wir mit dem gemeinsamen aufhören, ne?
Ja, also wenn wir jetzt praktisch weitermachen mit unseren Solo-Projekten.
Ja, wie du willst.
Mir ist wurscht.
Mir auch.
Naja, Lee hat ja gesagt, dass... Okay, will ich ja nicht verraten. Ich will ja nicht unsere Strategie nicht verraten.
Strategie?
Ja, unsere Einschaltquotenstrategie.
Ach so.
Deswegen müssen wir das ja so machen.
Also ja, eine wirkliche Strategie gibt's ja nicht. Das sind alles nur Vermutungen. Aber gut, das heißt, ich mache jetzt mit meinem Film weiter.
Ist das nicht egal, wo die... Ich meine, Stream ist Stream, oder?
Ja, ja. Klar, ist egal.
Also es ist scheißegal, wo wir den postieren.
Ja. Wie willst du es machen?
Durcheinander.
Würfeln.
Ja, wir würfeln jetzt, wann wir was rezensieren.
Genau.
Nein, dann mach jetzt deinen und ich mach meinen danach und dann machen wir am Ende hier unseren Kinofilm.
Okay.
Wir wollen ja die Leute mit einer guten Laune nach Hause entlassen und deswegen hören wir mit dem besten Film der Episode auf.
Mal gucken, ey. Ja, dann gut, dann bringe ich jetzt einen Film aus dem Jahr 1952.
Oh.
Und das ist auch gleichzeitig das Filmdebüt von Anne Bancroft. Mrs. Robinson. Und es ist der 18. Film von Marilyn Monroe. Und damit auch ihr Versuch, den Kritikern endlich mal zu zeigen, dass sie auch schauspielern kann. Und das aber wirklich mit der Brechstange. Ja, weil das ist ein Stoff, wo sie im Zentrum steht und wo sie halt auch eine Figur spielt, die jetzt eben mal so abseits von dem, was sie archetypisch sonst immer so mitbringt und auch dann leider nur machen darf, ist das jetzt mal tatsächlich eine Rolle, wo es was zu spielen gibt und wo man nicht nur gut aussehen muss. Im Original heißt der Film Don't Bother to Knock. Auf Deutsch Versuchung auf 809.
Was? Nie gehört,
Ja, macht ja nichts.
Also man sagt ja über, es gibt ja so zwei, drei Filme, wo man da sagt, dass Marilyn Monroe ein bisschen so ihre schauspielerische Seite zeigt.
Mhm.
Aber mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet.
Nach allem, was ich so gelesen habe jetzt in der Kritik, ist das tatsächlich der Film, von dem alle unisono sagen, das ist der Film, in dem sie gezeigt hat, dass sie eben auch anders kann.
Okay. Und ja, es gab ja diesen Fluss ohne Wiederkehr auch, diesen der so halbwestern ist.
Ja. Und es heißt aber eben wirklich immer, dass das der Film ist, wo sie auch am besten gespielt hat.
Mhm.
Und ja, sie muss hier definitiv ein bisschen was spielen. Ob sie das gut gemacht hat, das erfährst du gleich. Interessant fand ich, wer das hier geschrieben hat. Weil das basiert auf einem Roman namens Mischief aus dem Jahr 51. Deswegen, wir hatten schon mal davon, ne, dass sie früher zum Teil auch wirklich sehr schnell damit waren, die Dinger zu verfilmen.
Mhm.
Das hatte sie ja gerade mal ein Jahr gedauert, dann kam das und wurde auch mittlerweile noch andere Male verfilmt. Es gab dann, glaube ich, zuletzt 91 einen Fernsehfilm, der auch auf dem Buch basiert. Und zum Drehbuch umfunktioniert hat das aber Daniel Taradash. Und gerade hatten wir es noch davon, dass wir uns Autoren leider viel zu selten merken. Den Namen müsstest du kennen.
Sollte ich das?
Oh ja.
Weil, Daniel Taradash, okay.
Weil du hast hier mal From Here to Eternity rezensiert.
Das stimmt.
Ja, ein Oscar-prämierter Film, großer Klassiker, den hat er auch geschrieben.
Ach, er war der Autor, okay.
Er war der Autor von dem Ding. Und der hat eine Menge große Filme gemacht, unter anderem auch sowas wie Bell, Book and Candle, den kennt man definitiv auch.
Mhm.
Also schon eigentlich ein großer Autor, aber das ist hier ein recht kleiner Film. Regisseur ist ein Engländer, Roy Ward Baker. Der hat 64 Credits, primär alles in England und kleinere Sachen, also ich kannte da nicht wirklich was von. Ja, und das ist hier sein Hollywood-Debüt gleichzeitig, weil er eben primär in England gearbeitet hat. Und eben ein Film, ja, wo sie alles drauf gesetzt haben, dass hier Marilyn Monroe mal von der anderen Seite zu sehen ist. Und ich fand das sehr interessant, als ich die Taglines gelesen habe, weil das ist so ein bisschen paradox, weil sie eben einerseits hier Monroe in eine Rolle packen, die so ein bisschen untypisch ist für sie, dann aber in der Werbung natürlich trotzdem mit dem Namen Monroe und dem, was sie repräsentiert, halt irgendwie Leute ziehen wollen. Mhm. Deswegen lese ich jetzt mal zwei Taglines vor. Die erste lautet, She's Dynamite. Ausrufezeichen. It opens the door on the screen's most exciting new personality, Marilyn Monroe. Von wegen New Personality, ne? Also es war hier ihr 18. Film. Die zweite Tagline lautet, Marilyn Monroe in the role that fits her like a black negligee.
Ah ja.
Wo ich auch dachte, Leute, really? Also vor allem, wenn du den Film gesehen hast, das suggeriert ja schon wieder auch ein bisschen diese Sexiness, ne, die sie halt mitbringt und dass das aber im Film auch eine Rolle spielt, was es halt überhaupt nicht tut.
Ja, weil dieses Image wollte sie ja nicht mehr.
Nee. Eben, da ging es ja gerade drum, dass sie...
Das Negligé abzulegen praktisch.
Richtig.
Okay,
das ohne, ja, eben, das hätte natürlich auch nicht geholfen. Nein, aber natürlich, metaphorisch genau das. Mhm. Und so gesehen, also auf der Ebene ist der Film auch wirklich interessant, weil wenn du mal so die Karriere von Monroe siehst und der Zeitpunkt, zu dem der Film kam und was sie dann aber hier spielen muss, hat das schon auch irgendwo noch so eine Metaebene. Und das ist aber auch nicht die einzige, weil das ist ja schon auch ein Film, der eben aus dieser Nachkriegszeit stammt. Da gab es ja schon auch einige Filme, die so ein bisschen die Stimmung im Land irgendwo auch thematisiert haben. Mhm. Und deswegen kann man hier auch vieles so ein bisschen metaphorisch verstehen. Aber, also, ja, muss man auch wollen. Ne? Das ist jetzt hier nicht so super offensichtlich. Weil das ist eigentlich eine recht kleine Geschichte. Es geht hier um ein Hotel in New York. Und wir sehen den Piloten, Jet. Also der ist eben vom Beruf, ist der Linienpilot.
Heißt Jet?
Jet. Mit D.
Ach, Jet.
Jet, ja.
Ach, Jet, okay.
J-E-D.
Ich dachte J-E-T, das wäre
ja
lustig.
Ja.
Lustiger Name für einen Piloten.
Ja, ne? Ich meine, das ist sowieso das Witzige, die Besetzung von Monroe, insofern interessant, weil im Roman Mischief, dem Ursprungsstoff, da heißt ihre Figur mit Nachnamen Monroe.
Okay.
Und deswegen haben sie die umbenannt. Das heißt, die Forbes mit Nachnamen.
Ja, macht Sinn.
Ja, weil
sonst würde man durcheinander kommen.
Eben.
Spielt sie sich jetzt selber oder keine Ahnung. Mhm.
Ja, zumal eben, die Rolle hat eh schon viel von der Schauspielerin Marilyn Monroe. Und deswegen, ja, das hätte die Sache natürlich noch verstärkt und das ist so schon ziemlich offensichtlich. Ja, jetzt ist Jet in diesem Hotel. Der steigt da eben ab, weil dort seine Freundin als Sängerin arbeitet. Lynn, das ist die Dame, die von der sehr jungen Anne Bancroft gespielt wird. Die war hier zum Drehzeitpunkt 21, Monroe war 26 und der Herr, der Jet spielt, Richard Widmark, der war 37. Richard Widmark übrigens auch so ein Phänomen, ne? Das war auch einer von den Schauspielern, der mit seiner Debütrolle gleich mal eine Oscar-Nominierung eingefahren hat, so Kiss of Death.
Ja, schon großer.
Und eben auch ein großer Name dann geworden ist. Ja, und der spielt hier eben diesen Piloten, der in dem Hotel seine Freundin besucht, die da singt. Mhm. Und gleich in der ersten Szene wird er mit so einem in seinem Zimmer gezeigt, wo er einen Brief liest, in dem sie sich von ihm trennt. Und dann singt sie aber eben unten in dem Hotel, dann geht er in die Bar und quatscht sie an. So zwischen den Songs quatscht er sie an und meint so, und dann gibt's halt eine Diskussion darüber, warum sie sich trennen wollte und er hat halt eigentlich nicht so viel Bock drauf und sie weist ihn aber echt ziemlich kalt ab. Ja, und da auch wieder schon ziemlich repräsentativ für die Rollenbilder in der damaligen Zeit, steckt er das ziemlich schlecht gelaunt weg. Nach dem Motto, alle Frauen sind scheiße und ach, mit den Weibern und so, ne, das wird alles nichts. Um sich dann aber 5 Minuten später auch gleich auf die Suche nach der nächsten zu begeben. Und dann hat er so ein kleines Buch dabei, wo er Telefonnummern von seinen Ladies reingeschrieben hat, ne, ganz der Klischee-Pilot.
Okay.
Guckt die dann schnell durch und findet das aber alles irgendwie uninspirierend und sieht dann im Zimmer gegenüber, weil das ist so ein Hotel, was so eine, es hat so einen Innenhof und dadurch so eine U-förmig angereihte, sind die Zimmer so U-förmig angereiht. Das heißt, er kann über den Innenhof gegenüber ins andere Zimmer gucken. Mhm. Und dort sieht er nämlich die junge Nell. Die sehen wir dann nämlich, nachdem er in der Bar unten war, gibt's die Einführung ihrer Figur und da sehen wir, ihr Onkel arbeitet als, wie heißen die Typen, die den Lift betreiben?
Liftboys.
Liftboy. Mhm. Ja, ihr Onkel, der ist der Liftboy in dem Hotel und hat mitbekommen, dass ein Paar, was dort als Gast abgestiegen ist, die haben eine kleine Tochter und die sind in dem Hotel, weil ihr Mann abends dort bei der Preisverleihung für seine Arbeit bei der Zeitung so einen Journalistenpreis bekommt. Und deswegen brauchen die einen Babysitter für ihre kleine Tochter. Mhm. Und so hat der Liftboy seine Nichte Nell angeschleppt. Und so wird ihre Figur etabliert. Er bringt sie mit dem Lift nach oben in das Zimmer von diesen beiden und zeigt ihr eben so jetzt hier, du kannst jetzt hier auf das Kind aufpassen und kriegst dann eben im Anschluss ein bisschen Geld dafür. Das ist so der Versuch, weil es wird auch erzählt, dass sie nicht aus New York stammt, sondern eben von einer ländlichen Gegend kommt. Und dann wird auch kurz angerissen, dass die jetzt wohl für ein paar Jahre weg war und dass es ihr jetzt wieder gut geht. Ja, also die war krank in irgendeine Richtung. Und die ist auch von Anfang an total schüchtern, ne? So, also ganz dann doch schon sehr Klischee Monroe flüstert die sich da durch den Film. Und kommt dann zu dieser Familie und wir macht einen total eingeschüchterten Eindruck, aber nimmt dann eben diesen Job an und die vertrauen ja auch und dann soll sie eben auf die Kleine aufpassen. Und am Anfang liest sie ihr dann auch so Geschichten vor und bringt die ins Bett und ist aber relativ kühl dem Kind gegenüber. Was aber ich anfangs noch so ein bisschen auf die damalige Zeit geschoben habe und dadurch, dass sie ja eh so noch recht jung ist und halt nicht aus der Großstadt und so und dass die halt generell so ein bisschen fremdelt. Na, und dann ist sie eben alleine mit dem Kind in dem Zimmer und wird dann von Jed beobachtet. Der guckt dann kurz auf den Plan, der da an der Hoteltür hängt und sieht, okay, das ist Zimmer 809, deswegen auch Versuchung auf 809 und ruft da drüben in dem Zimmer an. Und parallel gucken sie sich dann an, ne, weil er halt sagt, hier, ich bin gegenüber, guck mal rüber. Und dann sehen sie sich. Und sie ist einerseits eingeschüchtert, andererseits sofort total intrigued, weil ein Mann Interesse an ihr zeigt. Und dann sagt er halt auch sofort, ne, also der lässt wirklich nichts anbrennen und sagt dann auch gleich, hier, ich habe eine Flasche Whisky, so, ich komme rüber, was hältst du davon? Wir quatschen ein bisschen.
Und sie so.
That is just what I need right now.
Ja, exakt. Hat sie das gesagt? Natürlich, weil sie hat sich zwischenzeitlich natürlich auch in den Kimono und die Diamanten-Ohrringe der Mutter der Kleinen geschmissen.
Kein schwarzes Negligé?
Nein. Mhm. Deswegen, also ist auch wirklich die einzige Szene, die so ein bisschen Sexiness anmutet, ist auch wirklich der Moment, wo er dann rüberkommt und sie sich ihm kurz vorher nochmal ihre Strümpfe mit ihren Strumpfhaltern befestigt. Mhm. Da siehst du ein bisschen Bein und das war's dann aber auch, ne? Also,
ja, vor allem Mr. Robin. Also auch diese berühmte Szene,
ja, ja,
die Strumpf, also wo sie halt so das Bein angewickelt hat.
Ja, ja, stimmt, so gesehen witzig, dass er im Bancroft hier ihr Filmdebüt gibt. Mhm. Also Feature-Filmdebüt, ne? Die hat davor, das war, glaube ich, ihr 10. Credit, die hat davor Serien gemacht. Mhm. Und hier singt sie dann, aber wohlgemerkt nicht selbst. Also das, was sie singt, das wurde auch gedubbt.
Okay.
Na, und dann kommt Jed eben rüber. Und dann, ja, macht er sie natürlich an, sie geht da so ein bisschen drauf ein und es kommt zum Kuss und plötzlich steht halt die Kleine in der Tür. Ist die aus ihrem Zimmer gekommen und sieht, dass da jetzt ein Mann ist und unterstellt den beiden auch sofort, sie wären eine Gang und sie sind hier, um ihre Eltern auszurauben und so. Und dann beruhigt Nell die Kleine, bringt sie wieder ins Bett und ist aber super assi zu der, ne? Kackt die voll an und schreit die an und du merkst auch so, okay, irgendwas stimmt mit der nicht. Und dann gibt's auch im Close-Up immer wieder, wenn die beiden sich näher kommen, also Jed und Nell, gibt's einmal im Close-Up so einen Shot auf ihre Handgelenke, wo du siehst, die hat Narben an den Handgelenken.
Also hat schon probiert, sich umzubringen.
Hat offenbar schon einen Selbstmordversuch hinter sich. Das kommuniziert sie dann auch wenig später, aber Jed merkt dann halt im Verlauf des Films immer mehr, okay, mit der Alten stimmt was nicht so. Mhm. Die hat nicht alle Latten am Zaun und das wird dann auch ziemlich schnell sehr offensichtlich. Ja, und deswegen spielt Monroe hier eine psychisch kranke Frau, die sehr ihrem Mann hinterher trauert, der wohl im Krieg umgekommen ist und da nie so richtig drüber weggekommen ist. Mhm. Und dann eben in Jed da ihren ehemaligen Verlobten wieder sieht.
Ah ja. So ein bisschen Hitchcock.
Und da dann sehr abdreht. Ja, und das ist eben auch das Interessante, weil der Regisseur hat sonst halt auch ziemlich viel Horrorfilme gemacht. Jetzt steht hier im Genre auch noch Film Noir und das bedient er auch noch so ein bisschen. Mhm. Mystery, Thriller, Drama, das sind die Genres, die hier bedient werden.
Und trotzdem aber natürlich, unterm Strich ist es halt wirklich nur so ein Babysitter-Job, der halt bisschen aus dem Ufer läuft. Mhm. Aber hier gibt's jetzt kein Blut oder Gemetzel oder sonstiges, sondern das hast du halt schon die ganze Zeit so ein bisschen so eine creepy Stimmung. Also in dem Moment, wo klar wird, dass mit Nell irgendwas nicht stimmt, zieht sich da so eine komische Stimmung durch den Film. Und wie gesagt, das spielt Marilyn Monroe auch ganz gut. Ich finde es schon an manchen Stellen so ein bisschen gepresst oder halt eben, man merkt, die hat sich halt überlegt, ich spreche in der Figur so und so und das zieht sie dann halt durch, ohne irgendwie wirklich groß auf Situationen zu reagieren und so. Aber trotzdem, also natürlich gemessen an der damaligen Zeit und ne, da gab es noch kein Method Acting und so, das zumindest nicht in dem Ausmaß. Und deswegen ist das auf jeden Fall für ihre Verhältnisse und die Zeit macht sie das super. Alles gut.
Okay.
Und das ist auch interessant anzuschauen. Und das ist ja auch der Witz an dem Film. Der geht 1 Stunde und 16 Minuten. Also
geht ja.
Er ist wirklich kurz. Und deswegen hast du hier auch keine Längen oder irgendwas. Und das ist, also vor allem aus einer filmhistorischen Sicht ist das hier sehr interessant. Mhm. Das ist jetzt nicht der große Film. Aber eben hat was. Das auf jeden Fall.
Und fällt auch unter Kammerspiel demnach, oder? Oder ja. Ist jetzt viel außerhalb von dem Zimmer?
Nee, also klar, es spielt sich primär in einem Zimmer ab und dann schneiden die aber schon auch immer wieder mal runter in die Hotellobby, wo halt auch die Eltern sind, ne, die sich zwischendurch dann fragen, ist oben alles okay? Die Mutter ruft dann auch mal oben an und so. Das heißt, es gibt schon auch immer noch so diese latente Bedrohung, dass die eben entdeckt werden könnte mit dem, was sie da macht, weil sie da eben die ganze Zeit auch in den Klamotten von der Frau rumrennt und so. Ne? Mhm. Ihr Onkel kommt dann auch mal zwischendurch immer wieder hoch und so. Also ja, das ist auf jeden Fall alles in dem Hotel. Mhm. Und deswegen sehr beschränkter Schauplatz, ja.
Okay.
Na, kein uninteressanter Film. Und der läuft halt auch komplett in Echtzeit ab. Das ist vielleicht für die damalige Zeit auch relativ interessant. Mhm. Weil es beginnt halt mit ihrem Ankommen in diesem Zimmer. Dann gehen die Eltern runter zu dieser Preisverleihung und dann läuft das Ganze in Echtzeit ab.
Da fällt mir gleich wieder ein Nicolas Cage-Film ein.
Ah ja?
Als Brücke. Snake Eyes. Der läuft auch in Echtzeit ab.
Okay. Ja, also ich finde das oftmals sehr interessant, wenn Filme so in Echtzeit ablaufen.
Ja, musst du 24 gucken.
Ja.
Wobei ich mich da öfter mal gefragt habe, wann essen die eigentlich? Wann gehen die auf Klo?
Ja.
Das wurde nie gezeigt. Oder wann die schlafen oder so. Sieht man ja nicht.
Ja.
Naja.
Ja, und das ist halt wirklich... ist insofern interessant, weil du da eben viel drin sehen kannst, was so diese Metaebenen angeht. Und ich hätte jetzt nicht alles davon gesehen, was ich dann da so anhand von Kritiken gelesen habe. Mhm. Aber eben, es ist gerade so, was so die tragische Figur Marilyn Monroe angeht, ist das echt eine interessante Rolle für sie. Weil es halt schon leider sehr viel Autobiografisches hat. Weißt du, also gerade auch so dieses Verzweifelte, sich in eine andere Haut überziehen wollen, um nach außen eine gewisse Wirkung zu haben und aber im Kern bist du fett am Arsch. So, das ist halt leider Marilyn Monroe.
Klar.
Und deswegen, ja, hat's auf eine sehr tragische Art dann doch eben viel Autobiografisches.
Deswegen ist das irgendwie auch so, ja, ich will nicht sagen witzig, aber ich find's halt teilweise irgendwie seltsam, dass die Leute so diese abgefucktesten Figuren der Hollywood-Geschichte nehmen und die so ikonisieren, sowas wie James Dean oder Marilyn Monroe, die ja irgendwie, James Dean war ja auch ständig im Konflikt mit dem Gesetz und war ja auf Droge und keine Ahnung, Marilyn Monroe war ja sowieso am Arsch und alle hängen aber so die Bilder und die Poster von damals hin, sowas. Mhm. Ich denke so, ich weiß nicht.
Ja, und vor allem...
Sind halt fragwürdige Charaktere damals gewesen, die waren halt schon am Arsch.
Das Ding ist ja, eine Marilyn Monroe wäre heute natürlich der Shit. Weil heute wäre die nicht so am Arsch, weil das natürlich schon auch viel damit zu tun hat, weil die ja mit schon auch recht jungen Jahren dann so in die Industrie gekommen ist und wie da halt mit Frauen umgegangen wurde. Ne? Das also siehst du hier eben auch an einzelnen Stellen, eben das meine ich halt dieses klassische Rollenbild von dem starken Macker und der Frau, die irgendwie froh sein muss, wenn er sie mal mit dem Arsch anguckt. Mhm. Weißt du, so dieses ganze Machtgefüge ist ja schon komplett aus der Balance und das wäre heute natürlich was anderes.
Und das hat aber schon auch viel damit zu tun, dass Marilyn Monroe halt so tablettenabhängig und all das wurde. Mhm. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass die halt von, dass von ihr verlangt wurde, dass sie eben so und so ist und das macht in ihren Rollen. Und die wurde da halt in jungen Jahren echt in einen Job geschmissen, wo sie fett ausgenutzt wurde. Und das ist schon, das hat auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen, dass die so abgekackt hat.
Ja, ist richtig.
Ja, deswegen, also wirklich aus diesem Blickwinkel wirklich ein interessanter Film. Das ist jetzt für mich filmisch auf keinen Fall das Größte, was da je gemacht wurde, aber eben, das ist interessant. Mhm. Kann man sich mal angucken. Mhm. Ja. Dann sage ich was zu den Zahlen. 6,9 auf IMDb. Ist übrigens ab 16 freigegeben.
Okay.
Warum auch immer.
Danke für die Info. Geht.
Das wäre heute wahrscheinlich auch anders.
Geht trotzdem bei mir.
Ja. Der Film hat keinen Metascore. Kriegt auf Rotten Tomatoes eine 100%ige Empfehlung von der Kritik. Und das bei durchschnittlich gerade mal 6,8.
Mhm.
Also knappe Kiste wahrscheinlich. Und vom Publikum gibt's 3,8. Das ist schon wieder sehr gut, finde ich. Auf Letterboxd ist er bei einer 3,4.
3,4 auf Letterboxd.
Da gibt es wirklich ein paar Leute, die diesen Film sehr hoch einschätzen und da wirklich eine Menge drin sehen.
Da liest du dir öfter mal die Kritiken durch von denen.
Mhm, finde ich.
Machst du das random oder folgst du da bestimmt, also gehst du da auf?
Nee, hatten wir ja schon mal von, das ist wahrscheinlich das, was bei mir angezeigt wird, sind wahrscheinlich die Most Rezensionen popular. Mit den meisten Interaktionen, ja. Und ich gucke mir aber schon auch immer, gerade wenn es einen Metascore gibt, so, dann lese ich mir da auch immer mal so, vor allem aus den Extremen, dann gerne mal Kritiken durch, ne, wenn Leute das gemacht, extrem ja. beschissen finden oder extrem gefeiert haben.
Mach ich nicht jedes Mal, aber das habe ich auch.
Deswegen gerade, was ich da neulich hatte mit dem Sequel, 28 Weeks Later, ne, wo ich dann einfach echt nicht glauben konnte, dass da ein renommiertes Blatt wie der Hollywood Reporter halt eine 100 vergibt.
Ja.
Da wollte ich lesen, was sie daran so toll finden. Und konnte es halt null nachempfinden. Das ist schon manchmal echt interessant. Ja. Und das Ende von dem Film ist auch nochmal gerade dramaturgisch gesehen spannend. Und weiß ich auch nicht, ob dir das... Damals war es auf keinen Fall üblich und ja, heute vielleicht schon ein bisschen eher, aber...
Okay.
Ja, alles in allem, gerade bei der Lauflänge, was man sich mal angucken sollte. Don't bother to knock.
Mhm.
Versuchung auf 809.
Sehr schön. Ich tippe auf eine 6,5.
Ich bin sogar bei 7.
Doch nur 7?
Ja.
Okay.
Aber gut gemeinte 7.
Wir haben verkacken am Ende hier.
Das Just like that fortune cookie said I would!
Typisch.
Nee, Alter, so das. Ich habe auch so ein bisschen mit mir gehadert, ob 6,5 oder 7. Und dann dachte ich aber, komm, Marilyn zuliebe und so. 7.
Im Zweifel für den Angeklagten. Ja, bei mir ist auch manchmal so. Wenn ich hadere, passiert ab und zu, dass ich aufrunde. Und ab und zu rundet man halt ab.
Ja. Deswegen, also du lagst da schon richtig.
Jetzt mal wieder mega geiler Übergang zu meinem Film. Etwas von der Schneiderliste.
Mhm.
Ein Film noir.
Ah, okay, schön.
Passenderweise.
Mhm.
Und zwar ein Film noir, als das detektivische Voice-Over noch kein Klischee war. Nämlich Raymond Chandlers Figur Philip Marlowe wird diesmal erstmalig auf der Leinwand zu sehen sein. Später natürlich dargestellt von Humphrey Bogart, James Garner oder wir hatten ihn, Elliot Gould in The Long Goodbye.
Mhm.
Alles die Rolle von Philip Marlowe. Und der erste Film, wo Philip Marlowe in bewegten Bildern gezeigt wird, hieß Murder, My Sweet. Mord, mein Liebling, auf Deutsch.
Mhm.
Aus dem Jahr 1944.
Oh krass, so lange ist das ja.
In Schwarz-Weiß. Dieser Film.
Geil.
Und wer sich eingesetzt hat, diese Rolle zu kriegen, war Dick Powell. Weil Dick Powell war primär bekannt, indem er in irgendwelchen harmlosen Hollywood-Musicals mitgespielt hat, wo er tanzen und singen konnte.
Mhm.
Aber hat Schauspieler schon nicht so viel gezeigt. Deswegen war er sehr froh, hier diese Rolle gekriegt zu haben. Und hat auch danach richtig krampfhaft gegen sein Image angespielt. Er wollte unter anderem...
Passt auch so ein bisschen, ne? Jetzt zu meinem von
Stimmt, eben. Ja, passt auch gut. Weil er wollte unter anderem nämlich auch in Double Indemnity die Hauptrolle spielen.
Ah, ja.
Und hat sich da richtig reingekniet, dass er da irgendwie besetzt wird. Das hat dann nicht so geklappt. Er wollte auf jeden Fall sein Musical.
Das war Jurassic Park, ne?
Das war Jurassic Park, richtig. Ja. Das war das Sequel. Mhm. Und da sind wir bei meinem ersten Minuspunkt von dem Film. Murder, My Sweet. Der Typ hat das Charisma eines Schuhlöffels.
Oh nein. Also hat nicht funktioniert, oder was?
Leider gar nicht. Und insofern bin ich froh, dass er nicht die Hauptrolle von Double Indemnity gespielt hat. Insofern wäre das wahrscheinlich nicht der geniale Film geworden, der es letztendlich war. Mhm. Zur Story. Ein Ex-Sträfling sucht Marlo auf und beauftragt ihn, seine Ex-Freundin Velma Valento zu finden. Weil er kann die nicht finden, er weiß nicht, wo die ist. Und er möchte halt, dass Marlo die ausspielt.
Warum vermisst er seine Ex-Freundin?
Weil die halt von der Erdoberfläche halt verschwunden ist und niemand weiß, wo die ist.
Ja, das könnte man ja generell erstmal bei einer Ex-Freundin davon ausgehen, dass es nicht so schlimm ist.
Damals.
Aber also
wird ein Detektiv darauf angesetzt.
Er hat keinen konkreten Grund, was er noch von der will, oder?
Na doch, er will sie natürlich zurückhaben. Und
ach so, insofern, ja, okay, dann ist natürlich gleich was ganz anderes.
Ja, ja, deswegen. Und deswegen macht er sich natürlich auch, um sie zurückzuerobern, muss er die natürlich erstmal vor sich haben.
Na ja, klar.
Und er weiß nicht, wo sie ist und sie ist halt vom Erdboden verschluckt und beauftragt hat, Marlo sie zu finden.
Okay.
Parallel dazu beauftragt ihn ein anderer Mann, ein Jadehalsband zu finden, beziehungsweise nicht zu finden, sondern es gibt eine Übernahme von Dieben, die ihm ein Jadehalsband geklaut haben. Und er würde gern Marlo mitnehmen als Security, der darauf aufpasst, dass ihm nichts passiert ist. Also, dass ihm nichts passiert während dieser Übergabe. Er soll ein bisschen in Security spielen.
Das ist wieder so ein Pink Panther-Szenario.
Do I detect something in your voice that says I am in disfavor with you?
Ja, ich werde jetzt alles mit einem französischen Akzent auch eher weiter besprechen. Ja,
mach das mal.
Aber das geht nicht gut, denn er wird niedergeschlagen. Und die Polizei bittet ihn kurz danach, bitte nicht weiter zu ermitteln. Und er fragt sich die ganze Zeit, was soll das Ganze? Dann kommen noch diverse Femme Fatales ins Spiel, also nicht nur eine. Jeder Charakter erklärt in jeder Minute, was hier irgendwie wo passiert. Und man blickt trotzdem immer weniger durch. So viel erstmal okay. Zur Story. Und das Ganze wird immer wieder lakonisch mit dem Voice-Over kommentiert von Philip Marlowe selbst. Nach dem Niederschlag, nachdem er aufwacht, sagt er, hörst du halt den Voice-Over, der sagt, in meinem Kopf tanzen die Mäuse Tango. Weißt du? Oder er wird dann durchsucht so nach Waffen und da wird dann ein Rohr gefunden und er sagt dann, ja, die Waffe gehört zu meiner Garderobe. Zum Töten benutze ich sie aber eher selten. Weißt du, so eine Sprüche sagt er.
Der Gangster, ey.
Mein Hals war trocken wie eine Kröte in der Wüste. Sowas hörst du da die ganze Zeit.
Okay.
Ja, also typische Sprüche halt so aus von so einem Detective, aber die Story und so, das ist alles sehr verworren, Mann. Also ich weiß nicht, ich konnte mit dem Film irgendwie nicht so viel anfangen. Das war irgendwie nicht meins, diese Detektivgeschichte, Mord mein Liebling. Ich konnte mit dem Hauptdarsteller nichts anfangen. Die Geschichte war mir zu kompliziert, die ist komplett irgendwie, also ich habe einfach nicht durchgeblickt, worum es hier irgendwann mal ging. Und dass dieser uncharismatische Hauptdarsteller, dass ihm jede Frau irgendwie zu Füßen liegt, die ihm begegnet, was so typisch ist für Marlo damals. Mhm. Also der ist halt von der Coolness von Humphrey Bogart oder so entfernt. Insofern nehme ich ihm das einfach nicht ab und das war natürlich auch nicht hilfreich für den Film.
Oje, oje.
Dabei waren hier fähige Leute zu Werk. Also der Regisseur Edward Dmytryk, der hat Die Kane war ihr Schicksal inszeniert. Mhm. Das Drehbuch von John Paxson, der war immerhin fünffach Oscar nominiert. Hat für Crossfire auch den Oscar bekommen, also ist auch ein großer Autor. Insofern waren die gute Leute am Werk, aber das ist nicht mein Film, Noah, Mord, mein Liebling, Murder, my Sweet, aus dem Jahr 1944, 90 Minuten.
Oh, ist ja noch nicht mal lang.
Nicht wirklich gut, in meinen Augen.
Nicht wirklich gut.
Da muss ich ein bisschen bashen und vielleicht werden mich hier ein paar für hassen, weil es kann sein, dass der eine oder andere da draußen von den Hörern diesen Film mag. Denn die Punkte sind tatsächlich ziemlich gut.
Und du fandst den aber offenbar echt ziemlich scheiße.
Ja, ich habe ja eine Menge aufgezählt, was ich nicht mag. Also was ich hier auf der Plusseite habe, ist, es ist eine sehr interessante Kamera. Mhm. Du hast hier eine Szene, wo er halt unter Drogen gesetzt wird. Da hast du so ein bisschen so diese Hitchcock-Optik, mhm, was er bei Sabotage auch eingesetzt hat. Weißt du, so wo halt die Kamera so ein bisschen vor und zurück geht und so, wo halt suggeriert wird, wie er sich gerade fühlt.
Ja.
Ja, du hast halt so ein paar lässige Sprüche, wo ich halt auch lachen musste, so, weißt du, so beim ein oder anderen Voice-Over halt von dem lakonischen Detektiv.
Ja, aber das klingt ja nicht so, als wären das die Stellen gewesen, wo du hättest lachen sollen.
Nee, nicht wirklich. Aber ein bisschen witzig ist es natürlich schon, wenn er seine Sprüche da bringt. Also es ist wahrscheinlich auch so gedacht, dass Publikum das ein oder andere Mal schon den Mundwinkel schon da grinsen muss. Ja, klar.
Okay.
Die Mäuse tanzen in meinem Kopf Tango, das ist ja nicht ernst gemeint. Das ist ja so, also er kommentiert ja das Ganze ein bisschen satirisch. Verstehst du?
Mhm. Naja.
Und insgesamt ist es natürlich recht stylisch. Also es ist ein Film noir, die sehen alle toll aus und das ist so, also es hat schon Stil, dieser Film aus dem Jahr 1944, was so die Technik angeht. Aber der Film selbst, der hat mich nicht gekriegt.
Hm, schade.
Ich stand neben der Kröte in der Wüste und wurde nicht abgeholt.
Bist langsam vor dich hingetrocknet.
Bin langsam vor mich hingetrocknet. Und es ist, kann sein, dass ich dem einen oder anderen in den Karren pisse, der den Film vielleicht schon gesehen hat, weil ich habe schon gesagt, die Punkte hier sind grandios. IMDb ist bei einer 7,6. Das geht noch. Rotten Tomatoes 8 von 10. 94% Empfehlung.
Oha.
4 von 5 von Audience sind 86% Empfehlung. Also sind schon alles sehr, sehr gute Zahlen. Letterboxd ist bei einer 3,7.
Oh, wow.
Und jetzt müsstest du mich raten.
Boah, das ist schwierig. Das ist echt schwierig.
Ja, ich habe mich so ein bisschen drauf gefreut und dachte mal, okay, mal wieder hier einen schönen Film von der Schneiderliste, aber sehr underwhelmed.
Ja. Boah, also ich meine, klingt ja trotzdem noch so, als hättest du eben so ein bisschen was Positives dran gesehen.
Mhm. Ich habe ja gesagt, was ich positiv daran fand, ja, das ist jetzt nicht komplette Scheiße. Aber es hilft natürlich auch nicht, dass ich bei dem Film irgendwann nicht mehr durchgestiegen bin.
Okay. Ich sag 4,5.
Das ist richtig.
Wirklich?
Ja, ja.
Richtig. Geil.
Da bin ich selber ein bisschen überrascht.
Ja.
Weil es war eine Herausforderung.
Ja, völlig ins Blaue geraten gerade. Geil.
Hast gerade warte so, bist du rausgezoomt, hast gedacht, okay, wie viel würde ich ihm jetzt zutrauen, wenn ich jetzt nicht zugehört hätte? Das ist meine Taktik.
Genau. Wahrscheinlich, ja.
Ja, so war das. 4,5. Der hat keine Ahnung, 4,5.
I just love that. It's so random.
It is richtig random.
Ja, Mann.
Mord, mein Liebling, Murder, my Sweet aus dem Jahr 1944. Leider nicht so viel Eindruck gemacht bei mir.
Mhm.
Okay.
Alright.
Auch den hier fertig. Aber jetzt gehen wir ins Kino.
Mhm.
Zusammen.
Ja. Waren wir. Und das war ja von vielen so ein bisschen heiß erwartet, das Ding.
Ja, von mir auch.
Ja, von mir verhalten. Damit habe ich schon mal alles richtig gemacht, glaube ich.
Mhm.
Weil dadurch war ich hier emotional wirklich mal so gar nicht involviert. Und deswegen hat mich das auch nicht groß geärgert, was wir hier gesehen haben.
Mhm.
Ich glaube, das ging vielen Leuten anders.
Das siehst du richtig.
Ja. Wie geht's dir damit?
Also wir reden erstmal von Matrix Resurrection, wäre vielleicht nicht schlecht zu wissen. Da waren wir im Kino und was soll ich dir sagen, Alter, nach 20 Minuten fühlte ich mich echt wie vor 15 Jahren, so der etwas jüngere Guest, der im Kinosessel sitzt und sich übelst auf den Film freut und da voll drin ist und sich Indiana Jones und der Kristallschädel angeschaut hat.
Mhm.
Also
no.
In die Richtung geht das. Ich gehörte nicht zu den Leuten, die da relativ locker drüber hinwegsehen konnten, sondern naja, ich will mal nicht zu weit vorweggreifen.
Ja, kann ich verstehen. Wäre mir eben, glaube ich, unter normalen Umständen auch so gegangen.
Ja.
Weil das ist schon ein Tritt in die Nüsse.
Das ist ein 2,5-stündiger Facepalm, wenn ich das jetzt mal beschreiben darf, dürfte in einem Satz bei mir.
Mhm.
Das ist wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Aber gut. Auch hier, jetzt habe ich schon so weit vorweggegriffen. Aber wir reden von Matrix Resurrection, vom vierten Teil, der jetzt irgendwie nach der Trilogie nochmal nachgereicht worden ist.
Ja.
Und Regie und Drehbuch Lana Wachowski.
Mal wieder Resurrections.
Wieder Resurrections, genau. Drehbuch zusammengeschrieben mit David Mitchell. Kennen sich von Sense8.
Mhm.
Alexander Hammond genauso, Sense8.
Mhm.
Riege. Und dann haben wir so ein paar Leute aus den alten Filmen und ein paar Leute, die neu dazugekommen sind.
Ja. Willst du sagen, wer, oder?
Kann ich machen. Wir haben aus der alten Riege natürlich Keanu Reeves ist dabei, Carrie Ann Moss, Jada Pinkett Smith ist wieder dabei, Lambert Wilson, der in den Merowinger gespielt hat.
Mhm.
Und neu dabei sind unter anderem Yahya Abdul-Mateen, der Zweite, kennen wir aus der Watchmen-Serie, aus, wie hieß er denn hier? Trial of the Chicago 7.
Ach so. Ja, und Aquaman und sowas.
Aquaman ja. Auch, ja. Jonathan Groff spielt mit, Christina Ricci, mhm. Auch voll der Witz. Das ist wieder so ein Moment, so als damals so die Promo lief und dann hieß es so, der spielt mit und die spielt mit und dann gab es halt so eine Headline, Christina Ricci dabei. Die ist in einer Szene zu sehen. In einer einzigen Szene. Neil Patrick Harris ist dabei. Priyanka Chopra und Max Ringelt aus Deutschen Landen.
Ja. Ja, und gerade weil du Sense8 erwähnt hast, Brian J. Smith, auch eine der Hauptrollen bei Sense8, wie Max Riemelt auch. Mhm. Der ist ja also auch mit dabei.
Wen hat der gespielt?
Den Polizisten aus Chicago.
Ach so, der war das, okay.
Ja, und deswegen, klar, also macht nicht nur den Eindruck, sieht sehr danach aus, als wären eben die Wachowskis wieder mal eine loyale Truppe. Mhm. Weil ich meine, selbst Jed Sahelski ist an einer Stelle zu sehen oder an zwei kleinen Stellen zu sehen. Und der ist ja im Grunde auch schon seit dem ersten Matrix-Teil dabei, weil der damals Stunt-Double war von Keanu Reeves. Mhm. Und jetzt hat er sogar selbst eine Rolle bekommen. Aber ja, so fühlt sich das dann auch, also für mich zumindest über weite Strecken an, dass das halt hier so ein Projekt ist, was man machen durfte, weil halt irgendwie offenbar, wenn man dem Film glauben darf, haben die Studios angedroht, das halt mit oder ohne Wachowski-Beteiligung zu machen und dann wurde es halt gemacht. Mhm. Und so fühlt sich's dann auch an, dass die hier halt im Endeffekt da einmal in Gruppenchat geschrieben haben, wer hat Bock. Und dann waren irgendwie so, war so ein Großteil des Freundeskreises dabei und dann haben sie halt einen Film gemacht. Und ich habt ihr ja schon gesagt, dass ich ja über so ein paar Kollegen ein bisschen was mitbekommen habe von den Dreharbeiten und da hörte sich das schon immer so einem derben Chaos an und deswegen waren meine Erwartungen wirklich quasi nicht vorhanden. Und das tat der Sache echt gut getan, weil sonst hätte ich mich ja echt geärgert.
Naja, das geht bei mir nicht. Also wenn ich irgendwas habe, was ich mag und ich sehe einen Trailer, den ich gut finde, dann habe ich automatisch Erwartungen. Da sage ich nicht, ich habe jetzt hier keine Erwartungen an den Film. Im Gegenteil. Also wenn die dann enttäuscht werden, ist wieder eine andere Nummer. Aber ich gehe halt nicht in Sachen ohne Erwartungen rein. Also ich erwarte dann schon was Gutes und das wird entweder enttäuscht oder das wird erfüllt. Also ich finde das ein bisschen...
Nee, ich habe es hier echt geschafft, meine Erwartungen ganz unten zu halten. Und das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich halt schon, als klar war, dass sie den drehen, habe ich für mich entschieden, kein Mensch braucht einen neuen Matrix-Teil. Also erst recht nicht nach so einem Abstand. Mhm. Deswegen war der Film für mich schon, bevor er gemacht wurde, überflüssig. Weißt du, und dann kann ich da entsprechend entspannt rangehen, weil den Film hat's nicht gebraucht.
Ja, aber gerade deswegen ist man sauer oder emotional, je nachdem, was sie daraus machen. Weil die haben ja hier eine Vorlage von einer großen Filmtrilogie. Mhm. Da habe ich doch keine niedrigen Erwartungen. Natürlich hast du recht, dass man es nicht gebraucht hätte, aber trotzdem will man ja was Gutes haben.
Ja.
Theoretisch können ja die Leute, die Terminator 1 gesehen haben damals in den 80ern, können gesagt haben, Alter, was für ein geiler Film. Warum drehen die jetzt ein Sequel davon? Die machen doch alles wieder kaputt.
Ja.
Und können da auch ohne Erwartung reingehen und dann sehen die Terminator 2 und denken, Alter, was ist denn das für ein geiler Film?
Ja. Also. Ja, klar.
Weißt du, der war ja auch auserzählt in dem Sinne. Insofern, also so gehe ich da nicht ran.
Aber das ist jetzt wie mit dem nächsten Indiana Jones und so. Ich freue mich, wenn da ein guter Film bei rauskommt, aber ich habe überhaupt nicht die Erwartung, dass der an die Magie von damals anknüpft. Halte das für ausgeschlossen und das war mir eben jetzt auch bei Matrix im Vorfeld klar, dass der mich nie im Leben schafft, es Matrix Resurrections mich so zu flashen wie der erste Matrix und ich komme aus dem Kino raus und stelle meine komplette Welt in Frage.
Mhm. Naja gut, also ich habe ja den Trailer gesehen und ich hatte schon Bock auf den Film, so ist es nicht und ich habe mich wirklich darauf gefreut und ich bin großer Matrix-Fan. Ich konnte den zweiten und dritten noch mehr abgewinnen als manche Fans von damals. Und
ja, aber da bin ich ja bei dir.
Ja, und deswegen war ich hier guter Dinge. Aber es sollte dann doch anders kommen. Willst du die Story mal zusammenfassen? Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock. Ich möchte mich nicht mehr mit diesen Filmen involvieren, als meinen ganzen Hass, den ich jemals an Schlechten in meinem Leben erfahren habe, auf diesen Film auszukotzen.
Okay.
Also insofern, mach du die Story.
Ja, boah, wie fängt man da an? Im Grunde erzählen die den Zeitsprung, den wir jetzt in der Realität auch haben. Also es geht erstmal vermeintlich 20 Jahre später los. Wir erfahren dann im weiteren Verlauf, dass es eigentlich 60 Jahre waren, aber jetzt mal bei unserer Timeline geblieben, befinden wir uns eben über 20 Jahre danach. Und die erzählen, dass die Geschehnisse aus Matrix 1 bis 3 so eine Art psychotische Episode von Thomas Anderson waren, also Neo, dass der seither auch auf Medikamenten ist und dass er im wahren Leben Game Designer ist, sehr, sehr erfolgreich da auch schon diverse Preise gewonnen hat und dass eben Matrix 1 bis 3 ein Spiel ist, was er entwickelt hat. Und weil er aber eben Medikamente nimmt und unter diesen psychischen Problemen leidet, ist er natürlich auch in Therapie bei der Figur von Neil Patrick Harris, The Analyst. Und da stellt er eben immer wieder seinen Heilungsprozess in Frage, weil er halt sagt, er hat immer wieder Momente, wo ihn das einholt und wo er eben Schwierigkeiten hat, zwischen Realität und Matrix zu unterscheiden. Und das Spiel, von dem die erzählen, was es eben gegeben hat, war ein sehr großer Erfolg und die Handlung steigt da ein, wo sie an einem weiteren Teil arbeiten oder an einem neuen Spiel namens Binary. Und beim Programmieren dieses Spiels und aufgrund seiner psychischen Probleme hat er da so ein Modul eingebaut, was da einen Abgleich herstellen soll zwischen Realität und Spiel. Und dabei taucht die Figur von, wie hieß sie, Jessica Henwick ein, auf. Die spielt hier Bugs. Das ist übrigens die Dame, die ich primär aus Iron Fist kannte, aber die war ja auch bei Love and Monsters dabei und die ist jetzt im zweiten Knives Out auch dabei, ne? Die hat gerade einen ganz guten Run. Mhm. Und die spielt hier Bugs und das ist schon der erste wenig subtile Hinweis darauf, dass es hier auch wieder um das weiße Kaninchen geht und sowieso ist die komplette Eröffnungssequenz ist eine ziemliche, na, im besten Fall nennt man es Hommage an den ersten Teil.
Also diese nicht wenig subtil kannst du eigentlich auf jede einzelne Anspielung hier
beschreiben. Ja, natürlich.
Also der war gar nicht subtil.
Der Film ist voll mit Hinweisen darauf, dass wir hier uns in einem Sequel befinden, was viele schon beim Produktionsprozess als offenbar auch als überflüssig eingestuft haben und
mit dem Vorschlaghammer in dein Gesicht.
Ja, und damit geht natürlich das erste Problem los, weil damit hat dieser Teil hier eine Sorte Witz, die halt bisher in dem ganzen Matrix-Universum einfach noch überhaupt nicht stattgefunden hat und da schon auch sehr deplatziert wirkt.
Korrekt.
Da bin ich voll bei dir. Aber ja, so haben wir dann eben Bugs, die Thomas Anderson jetzt wieder an den Punkt führt, wo wir im Endeffekt im ersten waren. Das heißt, das, was er aktuell hier erlebt, ist dann offenbar doch wieder nur die Matrix. Und er kommt auch hier wieder an den Punkt, wo er sich für die rote Pille entscheiden muss, damit er eben wieder an der Wahrheit teilhaben kann. Ja, und dann im echten Leben wieder angekommen, geht's drum, Trinity zu befreien. Weil die natürlich auch eben in der Matrix ist, jetzt verheiratet mit dem, witzigerweise mit der Figur von Chad Stahelski, dem Double von Neo im ersten Teil. Mhm. Ja. Ja, und dann geht's drum eben, die Lady zu befreien.
Ja.
Da fungiert dann sein Chef bei dieser Gaming-Firma, wo er arbeitet. Der ist jetzt das Pendant zu Agent Smith. Heißt auch Smith. Und das ist eben die Figur von Jonathan Groff.
Aus Glee.
Tja. Ja, und Hamilton natürlich, ne? Das
ja.
War ja schon auch ein Riesensprungbrett für viele, aber ich glaube, Mindhunter, da hat er auch eine recht prominente Figur gespielt.
Das war ja tatsächlich einer der wenigen positiven Aspekte am Anfang, weil ich fand es okay, dass der Antagonist oder beziehungsweise der neue Agent Smith ein bisschen einen anderen Ansatz hatte. Vom Outfit, von dem wie er auftritt, von dem wie er ist so. Er wirkte halt moderner, er wirkte halt nicht so. Ja. Wenn er jetzt die gleichen Agent Smiths von damals genommen hätte, wäre ein bisschen einfallslos, sondern der war halt so ein neuer Ansatz. Aber dann habe ich den Fehler gemacht, habe drüber nachgedacht, wie ikonisch Hugo Weaving war in seiner Rolle.
Ja, habe ich ja neulich noch gesagt.
Genau, und was für ein krasser Schauspieler und Antagonist er war. Und dann wurde ich wieder noch saurer und habe ihn gehasst.
Ja. Ja, also ich muss sagen, am Anfang fand ich diese Idee, seine psychotischen Episoden so ein bisschen über Flashbacks zu erzählen, mit so kurzen Frames aus dem ersten Teil zu untermalen, weißt du? Das gerade wenn er im Gespräch mit Smith hatte, dann plötzlich so Flashes eben von Hugo Weaving. Das fand ich am Anfang ganz cool. Aber ja, also das ist halt, die Handlung ist natürlich völlig absurd und die ist aber natürlich bei weitem nicht das einzige Problem. Aber da ist es halt so ein Ding, also ich habe mich von vornherein gefragt, wer Matrix 3 gesehen hat, der weiß, dass man hier Charaktere wiederbeleben muss, deswegen ja natürlich auch Resurrection. Und wie willst du sonst, also es muss eine sehr konstruierte Handlung her, sonst kriegst du das Ding überhaupt nicht erzählt. Und deswegen, wie gesagt, ist alles von vornherein schon mal enorm überflüssig. Das war mir irgendwie von Anfang an bewusst. Ja, aber eben, die haben wirklich noch ein paar Sachen mit reingehauen, die echt dem Ding die Krone aufsetzen. Also eben, allen voran dieser vermeintliche Humor, den das plötzlich hat.
Das wirkte wie eine Parodie, Alter.
Das wirkte stellenweise wirklich wie eine Parodie.
Ich habe wirklich, wie bei den MTV Awards, habe ich gewartet, dass Will Ferrell da auftaucht und dass er um die Ecke kommt.
Das wäre so schön gewesen. Das wäre so schön gewesen.
Das hatte die ganze Zeit den Feel davon. Ich dachte so, okay, das ist kein Matrix-Teil.
Ja.
Und ich hielt Keanu Reeves ja nie für den großen Schauspieler. Aber hier hat er sich nochmal unterboten, was er jemals vorher gebracht hat. Und ich fragte mich echt, ob das Ganze irgendwie eine Satire sein soll, was der hier spielt und wie das Ganze hier aussieht.
Ja, du, das Ding ist, mit Keanu Reeves geht's mir ja schon in Interviews so.
Mhm.
Und ich mag den sehr. Aber wenn der spricht in Interviews, habe ich schon das Gefühl, sag mal so, spricht doch niemand. Was ist denn mit dem los?
Ja, ich also, auch. Ne?
Weißt du, ich meine?
Ja, klar.
Deswegen, der wirkt quasi schon als echter Mensch irgendwie künstlich. Und ja, sei es drum. Also, aber ich habe auch hier kein großes Schauspiel erwartet.
Aber du musst doch bei bestimmten Szenen, ich meine, das war ja beim ersten Teil auch so, da waren ja auch so ein paar Ausrutscher, aber du hast es trotzdem in Kauf genommen, weil du die Figur ihm abgenommen hast. Aber du musst doch, wenn er hier so dieses überrascht ist, what? Dann musst du das doch nochmal drehen, diese Szene.
Wow.
Wenn das so aussieht, genau, wenn das so aussieht, wie das aussieht. Warum wiederholst du die Szene nicht, wie Kubik von mir ist 35 Mal, bis es sitzt? Anstatt zu sagen, ja, genau, so ist es cool. Ich dachte bei 300 Momenten, dass doch nicht der Regisseur an dieser Stelle sagen konnte, genau das ist die Szene, die wir brauchen.
Ja, aber ich glaube, das
oder die Regisseurin in dem Fall.
Das ist eben hier auch leider, glaube ich, ein großes Problem. Du hast hier halt nicht das gleiche Regie-Team von der ersten Trilogie.
Ja, jetzt weiß ich auch warum.
Du hast, nee, also angeblich hatte das ja persönliche Gründe, ne? Mit dem Tod der Eltern, dass Lilly dann gesagt hat, ich will mich gerade deswegen nicht mehr mit einem mit dem Projekt befassen, weil es aus einer Zeit stammt, wo die Eltern noch gelebt haben und so, mhm, und deswegen ist es für mich abgeschlossen. Und Lana wiederum genau die gegenteilige Haltung hatte und sagt, das ist für mich eine Art Aufarbeitung und hat dann was Katharsisches oder was auch immer, wenn ich jetzt diesen Film mache.
Das ist doch nur eine Ausrede. Lilly wusste einfach, dass hier ein riesengroßer Haufen Scheiße entsteht und deswegen hat sich da rausgehalten aus den Dreharbeiten.
Ach du.
Aber gut, wenn es
wie auch immer das war.
Eine therapeutische Wirkung für sie hat, von mir aus. Tja, aber warum muss sie ihn veröffentlichen? Und,
ja, du, aber das habe ich mir ja, wie gesagt, bei Antichrist auch schon oft gedacht, wenn du so ein, machst so einen Film für dich und
ja,
aber lass nicht die Welt drauf los. Das sehe ich hier sehr ähnlich, aber ich finde, man merkt eben auch, dass hier andere Kameraleute zugange waren. Weißt du, die haben hier sehr viel auch mit Tageslicht gemacht und halt echtem Licht, was du bei der ersten Trilogie halt mal so gar nicht mitkriegst. Und dadurch hat der auch schon einen kompletten anderen Look.
Mhm.
Das ist für mich auch so ein Problem. Weißt du, er fühlt sich halt optisch auch nicht an wie aus der Reihe. So, es ist halt wirklich ein komplett anderes Ding. Dann die Action ist anders inszeniert, anders choreografiert. Du merkst, dass da andere Leute zugange waren. Und das tut der Sache halt wirklich nicht gut. Ja, und dann habe ich aber gelesen, dass Hugo Weaving eigentlich hätte dabei sein wollen, dass das nur Terminprobleme hatte, dass es nicht zustande kam. Ja, und ich meine, da auch da wieder, ne, so die haben in San Francisco gedreht, dann als sie nach Berlin kamen, um da den Großteil zu drehen, ja, Pandemie, erstmal monatelanger Abbruch, dann wilde Feiereien im Berghain und dann irgendwann halt weitergedreht. Also, das wirklich, das war irgendwie klar, dass da nichts bei rauskommen kann.
Aber das ist so schlecht, ganz ehrlich. Die haben eine ikonische Filmtrilogie genommen und haben das ganze Mysterium, was Matrix in der Trilogie aufgebaut hat, haben die einfach mit einem Polenböller komplett in die Luft gejagt, Alter. Ich war so sauer bei diesem Film. Ich meine, du hast ja Fanservice, wie man ihn eigentlich charmant in Szene setzen kann. Wir hatten neulich Ghostbusters, wir hatten Spider-Man No Way Home.
Ja.
Die haben es gut gemacht.
Ja.
Und hier ist es in keiner Szene subtil, sondern jedes Mal mit dem Vorschlagkammer in dein Gesicht. Das ist so, allein schon, dass die immer die ganze Zeit diese alten Filme eingestreut haben, so als diese Flashbacks. Ich fand das so behindert, weil du auch als Zuschauer, der offensichtlich auch die alte Matrix-Theologie kennt und die alten Teile, würdest du drauf kommen, was jetzt mit dieser Katze gemeint ist. Da muss die Katze nicht auch noch Déjà-vu heißen.
Mhm.
Weißt du, du würdest auch selber drauf kommen, ach, die schwarze Katze, krass. Aber die verkaufen den Zuschauer für blöd mit diesem Film.
Ja.
Indem die das auch noch so hinstellen und als ob das nicht reichen würde, das so mit dem Vorschlagkammer zu zeigen, müssen die das dann auch noch erklären, indem die dann zu dem alten Film blenden, was der Charakter da und da gesagt. Und das ist so albern. Und dieses Kampftraining, was er hat damals mit Morpheus gemacht, genau, was jetzt halt Yahya Abdul-Mateen als neue Version von Morpheus halt macht. Oder dieser Sprung vom Dach, das waren damals ikonische Momente.
Mhm.
Und die machen es jetzt 20 Jahre später mit einer neuen Technik, mit mehr CGI und es sieht einfach 500 Mal beschissen aus.
Weil der damals. Look halt auch andere ist, das meine ich ja.
Ja, aber warum drehen die sowas nach?
Weil das, also gerade diese Helikopter-Szene, die ist ja was, wo sie, das ist ja fast in diesem Sonnenuntergang gedreht, ne? Da hatten die ja wirklich, du siehst halt, die hatten echtes Tageslicht und das ist schon, ist halt, das sieht nochmal anders aus. Einfach, das, der ganze Look ist.
Aber der Film war doch nicht billig. Das CGI sah für mich aus wie aus Drive Angry oder aus der Underworld-Serie oder so. Das sah billig aus alles.
Die CGI sah billig aus für dich.
Total.
Jetzt hast du eine konkrete Szene, wo ich das merken könnte?
Ich kann dir jede Szene nennen, bis auf das Finale. Das war ganz gut. Wo die Polizei da mitgemischt hat, auch wenn es total unübersichtlich ist und du gar nicht durchgeblickt hast, wer jetzt zu wem gehört. Aber das Finale war ganz cool. Mhm. Aber alles, was davor an CGI, fand ich.
Also wirklich, du findest jetzt so die Momente, wo die da in den Spiegel reingreifen und so, das fandst du schlecht gemacht?
Also nicht doll. Bis schlecht, ja. Manche Momente fand ich richtig beschissen.
Okay. Ja, mich hat halt primär genervt, dass es eben einfach ein anderer Look ist, als das, was die damals aufgemacht haben.
Ja, das natürlich auch. Das ist wirklich ein ärgerlicher Film, aber das ist unfassbar.
Ja, ich bin sehr froh, dass sich der Ärger bei mir in Grenzen hält, dass ich einfach sagen kann, ja, okay, fuck it. Ist ja unterm Strich das geworden, was ich erwartet habe oder eben nicht erwartet habe so und es tut mir nicht weh.
Nee, die sollen aufhören damit. Die sollen aufhören, dann diese Filmreihen aufzugreifen, wenn die so einen Film draus machen, dann sollen die wirklich damit aufhören. Das ist so passend, dass am Ende einfach dieser Rage Against the Machine Song Wake Up von dieser viel schlimmeren Brass Against Combo dann irgendwie ersetzt worden ist.
Mhm.
Und da dann diese Version vom Song läuft und das entlässt den Zuschauer dann nochmal richtig schlecht nach dem Nachspann raus, damit er auch ja das Gefühl nämlich wieder vor Augen hat, was für einen überflüssigen Film er hier gesehen hat.
Mhm.
Insofern, das war alles so passend und treffend. Das ist unfassbar, Alter. Das hat mich so aufgeregt. Ich war selten so sauer im Kino. Die einzige gute Sache bei diesem scheiß Matrix Resurrections war wirklich, dass ich gerne Reload und Revolutions auf 10 Punkte upgraden würde nach dem Film.
Ah ja.
Das ist vielleicht das einzig Positive.
Das kannst du ja machen. Aber das wirst du nicht tun, oder?
Nein, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint. Aber die stand schon wirklich in einem besseren Licht an, nachdem ich diesen Film gesehen habe.
Mhm.
Da habe ich gesagt, okay, die sind doch noch mal besser als 8 Punkte, was ich da gegeben habe. Das war wirklich...
Ja, aber das Schöne ist wirklich, wenn du da emotional abschalten kannst, dann ist dieser Film trotzdem guckbar. Also jetzt mal so alleinstehend, ne? Wenn du da nicht die Connection zum Matrix-Universum herstellst.
Ja, selbst da wäre es auf jeden Fall ein schlechterer Film, aber er hätte ein paar Punkte mehr gekriegt.
Ja, eben.
Wenn da nicht Matrix
draufstehen würde und so, einfach als alleinstehender Film, dann wäre das immer noch besser als sowas wie Infinite oder so, weißt du?
Mhm.
Aber trotzdem auch da kein geiler Film.
Ja, wahrscheinlich wäre ich auch noch unter Infinite, weil das für mich auch kein guter Film wäre, wenn es nicht Matrix, also wenn es jetzt nicht Matrix wäre. Aber er hätte trotzdem, er würde ein bisschen besser abschneiden, hast du recht. Aber er wäre trotzdem nicht bei einem guten Film.
Nee. Aber unter Infinite, also du meinst jetzt unter meinen Punkten von Infinite wärst du?
Was hast du da gegeben? 6?
Nee, 3.
Ach so, 3 waren es. Okay, ja. Ich hatte noch 5 oder 6 oder so im Kopf.
Nee.
Okay. Ja, gut. Dann ja.
Da immer noch ja, okay. Nee, also deswegen, ich glaube, wenn da nicht Matrix draufstehen würde, dann könnte man das als halbwegs soliden Actionfilm verkaufen, wo du zwar immer noch keine Orientierung hast, gerade bei den Actionsequenzen,
ja.
Was ich halt super schade finde.
Bin ich voll bei dir, wenn das eine Story für sich ist,
ein Film, der nicht wehtut, weißt du?
Wenn das eine Story, die für sich steht mit diesem Comiczeichner, der vielleicht da so ein bisschen Schizo ist und du weißt nicht, was da passiert mit so einer anderen Parallelwelt, von mir aus ja.
Dann wäre es ein Film, der nicht groß wehtut.
Ja.
Das Problem ist halt das Riesenerbe, was da dran hängt und dann tut's halt weh.
Eben.
Ja. Und dann ist es eben besagter Tritt in die Nüsse, weil die wirklich alles, was Matrix so geil gemacht hat, hier halt echt hart in den Arsch ficken.
Ja, absolut. Das ist eine Vergewaltigung.
No Vaseline, Alter.
Ja. Mit den Klanghölzern direkt rein.
Mit Anlauf, ey, aber beide.
Um es mal mit unserer Sprache zu sagen, ey.
You know, I think I've seen this before. It's called fisting.
Und hier wurde jeder einzelne Zuschauer wurde gefistet. Ich habe selten so viele Smartphones im Publikum gesehen wie in dieser Matrix-Vorstellung. Also es ist unfassbar.
So witzig, habe ich gar nicht drauf geachtet.
Hast du
nicht
drauf geachtet? Nee. Die waren alle so unfassbar gelangweilt.
Ich hatte tatsächlich Mühe, wach zu bleiben.
Ja, zu Recht.
Das war bei mir eher das Problem.
Ey, und wie fehlbesetzt war Neil Patrick Harris, bitte?
Dass ich ziemlich müde war.
Oder fandst du ihn gut?
Also die Rolle, ich meine, das war im Trailer schon klar, was seine Funktion sein wird. Mir zumindest.
Ja, mir auch, aber deswegen, das passte nicht.
Das war alles so mit der Brechstange. Nee, also ich meine, er hat das, was es da zu spielen gibt, nicht schlecht gespielt, aber ja, im Grunde ist er der falsche Typ dafür. Das Problem ist, so wie die Rolle geschrieben ist, könnte ich dir jetzt noch nicht mal sagen, der und der Schauspieler hätte da mehr rausgeholt, weil das ändert ja nichts an der bekloppten Figur.
Ja, aber dann soll die einen nehmen, der ein bisschen zwielichtig ist. Robert Knepper zum Beispiel. Dann soll er der Therapeut sein. Aber noch nie Patrick Harris, Alter.
Na, aber das hätte ich schon wieder zu offensichtlich, das hätte ich zu offensichtlich gefunden, Alter, wenn du dann einen nimmst, der schon so diese Färbung hat.
Ja, oder ein bisschen wenigstens. Zwielichtig. Aber doch nicht Barney, Alter.
MPH, Alter.
Na, hör auf, ey.
Ja, nee, also ich meine, generell bin ich Fan von Neil Patrick Harris, deswegen...
Ich bin auch Fan von ihm, aber ich fand ihn hier fehlbesetzt und ich finde bei Gone Girl auch fehlbesetzt, so, ich weiß nicht. Der ist ein Fremdkörper.
Hm.
Aber gut, da hier jede Figur eine Fremdkörper ist, ist wieder okay.
Also ich glaube, da habe ich mich eher über Yahya Abdul-Mateen the Second geärgert, weil... Das
ist auch strange, Alter.
Da hätte ich natürlich lieber den echten Morpheus gesehen.
Ja, klar.
Aber so wie sie die Handlung aufziehen, haben sie das ja ansatzweise begründet. Aber das ist natürlich auch Quatsch, Alter. Also, ja.
Ja, aber auch eine billige Kopie.
Ja, ja, eben.
Mit den ständigen Zitaten irgendwie vom Original Morpheus und dann natürlich das Zitat nochmal zu zeigen. Ist wieder
auch, so Alter, ich meine, was für eine undankbare Rolle, ne? Wenn du so ein Erbe antrittst und dann den Schauspieler ersetzt.
Ja.
Da ist dir doch erstmal der gesammelte Hass der Fangemeinde sicher.
Samuel L. Jackson hätten die nehmen sollen. Das wäre lustig gewesen.
Danny Glover. Das sind wir wieder.
Nee, aber Samuel L. Jackson wurde auch immer verwechselt mit Lawrence Fishburne insofern.
Ja, ja, früher, ja.
Insofern wäre das schon ganz geil, wenn sie ihn einfach ersetzt hätten.
Ey, alter Falter. Das ist wirklich,
ich kann es nicht in Worte fassen.
Ja, aber damit ich das jetzt mal bei dir irgendwie einordnen kann, hast du irgendwas auf der positiven Seite oder sagst du, das ist hier der Stich ins Herz, dass du irgendwie bei 0 Punkten gelandet bist?
Das ist so, wie ich gesagt habe. Also wenn es nicht Matrix wäre, wären eventuell 3 bis 4 Punkte mehr gewesen. Ansonsten fällt das hier ins Gewicht, dass der natürlich ein großes Erbe antritt und ist krass gescheitert daran.
Ja, aber jetzt...
Ob ich jetzt eine komplette 0 Punkte gebe, das muss natürlich du entscheiden.
Ja, ein bisschen zu aber viel nein, ne, klar, sag's mir jetzt nicht, ob du hier bei 0 Punkten bist, aber... Ich muss ja irgendwie das einordnen können. Deswegen jetzt mal so, bei dem, was es ist, in dem Kontext, in dem Matrix-Universum und so, dass das mit Abstand der schlechteste Teil ist, da sind wir uns wahrscheinlich einig.
Mit Abstand. Mit großem Abstand.
Ja.
Ja.
Nur jetzt mal gemessen daran, gibt's da irgendwas auf der Habenseite?
Naja, da waren vielleicht 2, 3 Momente, die ganz nett waren. So CGI. Ich habe ja gesagt, dass das Finale zum Beispiel ganz cool war, auch wenn ich kaum noch durchgeblickt habe, wer jetzt gegen wen kämpft.
Mhm.
Aber, hier diese Verfolgungsjagd und so, das sah schon ganz geil aus.
Mhm.
Das war, also alles, was so die letzten 10, 15 Minuten betrifft, da kann man sagen, ist eine ganz coole Sequenz.
Menschen von den Häusern springen, so.
Ja, aber das war wenigstens was Neues. Das war wenigstens etwas, was du vorher noch nicht gesehen hast.
Okay.
Wenn es natürlich ein bisschen geklopft war.
Aber ich fand es dann auch inflationär, also mir ging das alles zu lang.
Zu lang, ja gut. Ja, aber da hatte ich wenigstens ein paar Momente, wo ich so ein bisschen aufgehorcht habe, weil ich gesagt habe, gut, jetzt machen sie mal was Neues, was du nicht aus 1000 anderen Filmen schon gesehen hast oder zitieren sich nicht selber die erste Trilogie, sondern bringen mal was Neues, was nicht nach einer Satire aussieht.
Mhm. Ja, stimmt. Die Momente, die muss man wirklich suchen.
Mit der Lupe.
Ja.
Mit der Lupe, richtig.
Und das ist alles, was da so positiv übrig bleibt.
Ja.
Mhm.
Also schauspielerisch. Nee, ich gehe hier gerade die Besetzung durch. Schauspielerisch habe ich hier gar nichts auf der positiven Seite. Alle Schauspieler, die ihre früheren Charaktere verkörpert haben, haben das schlechter gemacht als damals.
Mhm.
Lambert Wilson fand ich peinlich.
Alter, was war denn bei ihm los?
Es war unfassbar. Haben die das denn ausgelegt?
Warum musste man Jada Pinkett Smith jetzt so viele Jahre später erzählen? Also really?
Ich weiß es nicht.
Warum ausgerechnet sie? Also das meine ich, das ist das,
was die anderen,
das ist das, was ich meine mit diesem Freundschaftsklüngel, weißt du, wo ich das Gefühl habe, die haben sie halt gefragt, hast du Bock? Und sie hatte halt Zeit und nichts Besseres zu tun. Und ja klar, ich bin dabei. Alle anderen hatten offenbar keinen Bock. Also so fühlt sich's halt an.
Und die Maske war übrigens so schlecht, dass ich überlegt habe, ob das CGI ist.
Ja.
Ich hab überlegt, wo sie aufgetaucht ist. Ist sie computeranimiert oder ist die das so?
Ja.
Dann habe ich gecheckt, okay, die Maske ist einfach nur scheiße.
Mhm.
Das ist echt kein guter Film, Alter.
Da sind wir uns einig.
Ich hätte mir echt gewünscht, dir die ganzen Sprachnachrichten noch mit einzuspielen und hier vorzuführen. Von unseren ganzen Kumpels und Kollegen, die mir irgendwie, als ich aus dem Kino rauskomme, da die Sprachnachrichten geschickt haben, weil die so ein ähnliches wäre es bei mir wahrscheinlich auch gewesen. Die sprachen mir sehr aus der Seele.
Aber du darfst sie ja gerne zitieren. Du hast mir die von Alessandro gezeigt. Wer hat sich da noch gemeldet?
Mo hat sich noch gemeldet und es gab noch ein, zwei andere, die da ihren Senf abgegeben haben. Ich wundere mich halt, dass so Leute wie Manu, dass die immer noch so im Mittelfeld waren, wo ich gedacht habe, okay, weil die sind normalerweise immer sehr kritisch, wenn denen irgendwie ein Film nicht passt.
Mhm.
Aber
weißt du denn, wo die so punktmäßig gelandet wären? Also jetzt gerade mal so Alessandro und Mo. Haben die da irgendwas angedeutet?
Nee, die geben ja keine Punkte.
Ja.
Also Alessandro gibt halt nur volle 5 Punkte, wenn er einen Film spitzenmäßig findet. Die hat er nicht bewertet.
Komisch. Ja, okay.
Ja, nee, die haben aber bei dem Podcast draus gemacht. Also die Jaja-Filme-Jungs haben einen Podcast über die komplette Matrix-Filmreihe gemacht.
Ja, da habe ich reingeguckt, musste ich erstmal sehr lachen, dass Dietz den guten Yahya Abdul-Mateen als Jar Jar bezeichnet hat. Dachte ich auch, Jar Jar Binks lässt grüßen.
Yahya Binks. Hat er, ja?
Ja.
Ja, gut.
Nee, aber fand ich cool, dass sie da gleich die Filme in einem Rutsch gemacht haben.
Ja, war super. Da habe ich natürlich nicht reingeguckt oder reingehört, bevor wir unsere Aufnahme hier hatten. Da wollte ich mich da nicht beeinflussen lassen und wusste nicht, was die da gesagt haben oder was die da zu meckern haben. Aber Hoffi hat seiner Wut schon freien Lauf gelassen, hat bei Letterboxd irgendwie einen halben Stern gegeben.
Oha.
Und hat sowas wie einen Text dazu geschrieben, was sie normalerweise nicht machen, bevor sie aufnehmen. In dem Fall konnte er nicht an sich halten. Und da stand sowas drin wie von wegen, es gab sogar 2 Szenen, die nicht schlecht waren. Das war sein Fazit.
Das klingt aber ähnlich wie bei dir.
Ja, ja. Das ist tatsächlich so eine Wellenlänge.
Ah,
das
nee,
ich ein bisschen nachvollziehen.
Ja, Mann, es ist auch so schade, weil wir haben ja hier schon wirklich oft, auch weil wir über die Filme gesprochen haben, erwähnt, dass wir Matrix gerade in den ersten halt alle sehr lieben.
Mhm.
Und dass das ja schon wirklich ein Film war, der mal das komplette Game verändert hat und mit Dingen ankam, die es halt so noch nicht gegeben hat.
Total.
Und wirklich ein Meilenstein war.
Ja.
Und gemessen an dem Erbe ist es dann natürlich der Abfall halt enorm.
Ja, ich fühlte mich halt selten als Zuschauer so bespuckt und getreten und auch noch so für dumm verkauft von einem Film. Das macht halt der Film mit dir. Und das finde ich halt so, willst du halt nicht ins Kino entlassen werden.
Ja, aber es ist halt dieser Spagat, den so ein Studio dann auch immer wieder versucht und das scheitert oftmals kläglich.
Mhm.
Neues Publikum auch mit abzuholen und aber gleichzeitig eben so ein Erbe zu bedienen, um das irgendwie da die alten Leute auch noch zufriedenzustellen. Und das klappt ja selten wirklich gut.
Mhm.
Ne, so, das haben wir ja immer wieder mal so, wenn es um Star Wars oder halt so Franchises geht, die es schon ewig gibt, wo es dann eben darum geht, alle zufriedenzustellen.
Ja, logisch. Und aber du hast ja trotzdem, bei einem Film hast du ja meistens einen fähigen, also noch einen soliden oder fähigen oder guckbaren Film. Das sehe ich ja hier nicht.
Ja.
Ich finde ja selbst bei den gescholtenen Star Wars Teilen und so hast du ja trotzdem, selbst Solo, den ich nicht mochte, ist ja trotzdem ein Film, den ich mir angucken kann, wo ich sage, ja gut, 6 Punkte. Leider unter meinen Erwartungen.
Ja.
Aber da sind hier Welten dazwischen. Also da reden wir hier bei Matrix Resurrection auf jeden Fall nicht dabei.
Mhm.
Nicht davon.
Ja.
Aber jetzt sag mal, wo du jetzt stehst, weil wenn du jetzt sagst, okay, es ist definitiv der Schwächste oder so.
Ja,
aber
ich fand das auch hart. Also wie gesagt, mich hat's emotional nicht so getroffen, deswegen habe ich mich da lange nicht so geärgert. Aber ich dachte schon auch, ey, Leute, was habt ihr denn da veranstaltet?
Mhm. Aber du konntest dir das okay angucken.
Naja, okay wäre, glaube ich, schon sehr optimistisch formuliert. Also das ist auf jeden Fall nichts, was ich empfehlen würde. Und das ist beschränkt sich hier, wie du schon sagst, auf eine Handvoll Momente, wo man gute Action oder halbwegs gute Action geboten bekommt, aber so im Gesamtkontext ist es ein Totalausfall. Auf jeden Fall. Und da bin ich bei dir. Bin weit entfernt von dem schlechtesten Teil der Trilogie bisher.
Wer hätte gedacht, dass Transporter 3 der beste Film meiner heutigen Folge sein wird? Ach nee, wir hatten Alien.
Ja, eben.
Stimmt, Alien war ja auch noch da.
Ja, ja. Oh Mann, ey.
Ja. Dann lass uns mal die Scheiße hier abhaken und hinter uns bringen. Und auch wenn ich absoluter Komplettist bin, was meine Sammlung angeht und ich mir Indiana Jones letztendlich gekauft habe, dieser Film wird nicht in meiner Sammlung landen.
Der nicht?
Nee. Ich werde keinen Euro für diesen Film ausgeben. Sei denn, jemand schickt mir den zu, dann packe ich ihn ins Regal. Aber wenn ihr euch genauso ärgert wie ich, aber ich werde mir Matrix Resurrection definitiv nicht kaufen.
Okay,
und das ist wirklich, also das mache ich selten.
Wow. Naja, mal gucken. Vielleicht wird er dann irgendwann, wird er dir hinterhergeworfen oder geschenkt oder so. Oder ja, wirst du ihn dann feierlich verbrennen oder wie machst du es dann?
Nee, dann gucke ich ihn mir aus Prinzip nochmal an und denke so, okay, jetzt weiß ich, was mich erwartet.
Ja.
Kriegt er vielleicht einen Punkt mehr.
Na, ich glaube, ein Fun Fact, so fun ist der nicht, aber den können wir noch raushauen, weil das finde ich schon einigermaßen interessant, weil das ist ja jetzt, war ja auch einer der Filme, die Warner rausgebracht hat mit HBO Max immer gleich in Verbindung, ne, dass das so, dass der quasi direkt zum Kino-Release oder wenig später dann auch im Stream zu sehen ist in den USA.
Mhm.
Und das war jetzt der letzte dieser Art. Weil die haben jetzt eben angekündigt, dass sie das 2022 ein bisschen anders machen. Und da haben sie, glaube ich, so ein 45-Tage-Fenster eingeplant, wo der dann erstmal im Kino läuft und dann erst im Stream kommt.
Okay.
Ja, weil das hat ja bei vielen Filmen zur Folge gehabt, dass dann eben Kinobetreiber gesagt haben, ja, nee, okay, dann
nehmen wir eure Filme nicht auf.
Wollen wir den nicht, weil ja, was bringt uns das?
Das hatten wir bei Trolls World Tour, gab es auch diesen Protest und so.
Ja, und ich glaube, mit Black Widow war das doch auch so ein Thema und so, ja.
Ja, hast du recht. Deswegen
will Warner das jetzt anders machen, finde ich gut.
Ja, dann hat es ja was gebracht, dass die Kinobetreiber ein bisschen Druck gemacht haben.
Ja, und deswegen glaube ich erwähnenswert an der Stelle. Und jetzt können wir mal was zu den Punkten sagen. Die sind besser, als ich gedacht hätte. Übrigens, geschätztes Budget, weil wir gesagt haben, der Film ist teuer, 175 Millionen, habe ich recherchiert.
Mhm.
Offizielle Zahlen gibt es dazu nicht, noch nicht zumindest. Und was das Einspielergebnis angeht, da, naja, das ist noch nicht repräsentativ, ne, weil der ist ja noch nicht wirklich lange draußen, aber aktuell, also zum Zeitpunkt, als ich das rausgeschrieben habe, stand der bei knapp über 72 Millionen weltweit.
Mhm.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass der seine Kohle wieder reinholt, weil allein, selbst weil er vielleicht so scheiße ist, dass dann das Interesse eben auch da ist von Leuten, die einfach die Trilogie kennen und dann sagen, ey, jetzt muss ich schon auch wissen, was da geht.
Aber ich fürchte, das wird rapide nach unten gehen nach den ersten ein, zwei Wochen, wenn die ersten Feedbacks kommen und die Leute sagen, geh da auf keinen Fall ins Kino.
Ja.
Also das wird sich nicht lange halten. Das ist kein Film, der irgendwie zwei Monate im Kino laufen wird. Sondern das wird richtig nachlassen.
Bestimmt.
Spider-Man hat ja die Milliarde überschritten.
Ah ja? Ist es soweit?
Was das Box-Office angeht, ist richtig krass.
Schön.
Also gerade jetzt in der Corona-Ära und während Covid läuft, ist das schon
super.
Ein Mega-Resultat.
Ja, geil. Ja, hat's das MCU wieder mal vorgemacht.
Ja.
Ja, die Punkte. 5,7 gibt's auf IMDb. Alter, Metascore ist bei 64. Was ist da los? Aber es passt, weil die Kritiker auf Rotten Tomatoes sind mit 6,2 dabei. Publikum immerhin mit 3,6 von 5. Das ist gar nicht mal schlecht. Letterboxd 3,1. Wobei, da dürfte es wahrscheinlich auch rapide nach unten gehen in den nächsten Tagen.
Ich sag dir, was da los ist. Oder? Die Schafe haben alle die falsche Pille genommen.
Meinst du?
Ja.
Alle auf blau.
Ja, alle auf blau. Das ist das Geheimnis.
Hm.
Die wurden geblendet.
Ja, krass.
Na gut, wer fängt an?
Jetzt musst du ja anfangen.
Ich fange an, okay.
Weil vorhin bei Alien habe ich zuerst getippt.
Oh je.
Oh je.
Oh je, Mene. 4.
Nee, 3.
3.
Ja. Muss erstmal einen miesen Vergess. Boah, jetzt, Alter. Das klingt ja wirklich katastrophal, was du hier sagst. Und das ist die Frage, ob du wirklich hier überhaupt einen Punkt gibst. Bist du hier bei einem halben oder einen? Komm, einer muss drin sein, ich sag einen.
Das ist richtig.
Okay. Geil.
Überleg mal, der erste Matrix von 10 Punkten, der vierte auf 1.
Ja, das ist krass.
Ein Zehntel von meiner ursprünglichen Punktevergabe.
Naja.
Das ist traurig, Mann.
Ja, und bei mir gut gemeinte 3 Punkte. Also,
ja, okay.
Das ist aber auch wirklich, boah, ist dieser Film überflüssig.
Ja, da war meine Range zwischen 3 und 4. Und 3 hätte er wahrscheinlich bekommen, wenn es nicht Matrix wäre. Wenn es ein ganz normaler Science-Fiction-Film wäre mit der Story und keine Ahnung.
Ja, ich glaube, dann wäre ich sogar bei 4 oder 5 gewesen.
Ja gut, okay, dann hättest du 2, 3 Punkte mehr gegeben und ich hätte 2, 3 Punkte mehr gegeben.
Passt, also,
ja. Sind wir im ähnlichen Bereich.
Ja,
shit. Wie stehen die Punkte?
Du hast 1,5. Du hast jetzt echt noch verloren. Du hast 1,5 Miese, ich habe 1 Miesen.
Na verdammt, mit der letzten Rezension.
Ja.
Doch nochmal verkackt.
Hm.
Meine Fresse.
Ja, aber es ist auch tricky, weil haben wir ja so oft, ne, wenn es so weit nach unten geht mit den Punkten, ist es immer tricky.
Ja, hast aber, wie gesagt, also bei Matrix Resurrection hast du gut getroffen, du hast die 4,5 von dem Film Noir hier, jetzt habe ich schon den Namen vergessen, Murder My Sweet getroffen.
Mhm.
Insofern hast du dir das verdient, hast du auf jeden Fall gut gepunktet.
Mensch.
Nicht schlecht.
Yay.
So, du wolltest noch unsere Zuhörer glücklich machen mit einem neuen Los.
Geil, dass du mich dran erinnerst. Ich hätte es schon wieder komplett vergessen.
Bevor wir es wieder verplanen und ja. Du hast ja gesagt, gleich in der ersten Folge dein Los abgehakt, da hast du ja noch Luft.
Darfst ein neues Los für mich ziehen.
Ja, das mache ich doch glatt.
Ja, hau rein.
Die neuen Lose sind hier übrigens auch schon drin, die Leute uns in den ersten 2-3 Tagen hier im Januar beigetragen haben.
Ja, ja.
Die haben wir schon vor der Episode mit reingemischt, also da ist auch das ganze frische Zeug drin von den schnellen Supportern. We have a winner. Oder eine Karteileiche, wir werden sehen.
Ja, oh Gott, ich bin, habe ein bisschen Angst.
So, du darfst dir noch angucken im Januar und darfst folgenden Supporter glücklich machen. Okay, wir machen Fäpse nochmal glücklich.
Mhm.
Fäpse kriegt ein Los und du darfst dir angucken, Es ist schwer, ein Gott zu sein, aus dem Jahr 2013. Das ist ein harter Film, glaube ich.
Sagt mir gar nichts.
Ich glaube, das ist ein russischer Schwarz-Weiß-Film. Aha. In Überlänge.
Mach ihn dann gleich schmackhaft, ey.
Der war ziemlich krass sein soll.
Oh, ja.
Also harter Stoff, aber ich wollte ihn auch mal sehen. Vielleicht gucke ich den mit.
Okay.
Also vielleicht sind wir da beide am Start, weil das ist ein Film, den habe ich auch auf meiner Wunschliste. Es ist schwer, ein Gott zu sein.
Ja, bitteschön. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich ihn geguckt habe und dann kannst du ihn ja auch angucken.
Ja, cool.
Ja, geil. Fabs, ey, es ist schwer, ein Gott zu sein. Das kennen wir alle.
Das ist, siehst du, das ist schon wieder Karma, ja. Jens kauft ein Hoodie von uns, wir ziehen sein Los. Fäpse steigt auf zum Auftragssupporter. Wir ziehen sein Los.
Ja, geil. Ach stimmt, ey. Dann kriegt er ja 2 Filme diesen Monat.
Bestellt. Er kriegt 2 Filme sogar.
Geil. Ja, freut mich für ihn. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Und den werde ich mir jetzt im Verlauf des Monats noch angucken.
Da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, wie der ist. Und bin vielleicht auch am Start.
Na, wunderbar.
Alright. Haben wir diese Folge mit durchwachsenen Projekten mal hinter uns gebracht.
Ja, das war ein wildes Ding. Dann nutzen wir die Gunst der Stunde nochmal kurz, um uns bei all unseren Supporter zu bedanken. Mhm. Danke dafür.
Kurz und schmerzlos.
Willst du das ein bisschen ausführlicher machen?
Nee, alles fein.
Ja, für die, die es noch nicht entdeckt haben, ihr findet uns über den Linktree auch auf Patreon und Steady. Sonst googelt das Ganze Bewegte Balancen bei Patreon und Steady.
Da läuft auch das gerade angelaufene Punkteraten. Über den Linktree.
Ja.
Kommt ihr da auch hin?
Gerade angefangen jetzt, neue Saison. Ihr könnt fleißig mitraten und es gibt dann was zu gewinnen.
Jetzt einsteigen, bitte. Nicht erst in anderthalb Monaten und sagen, ich fange jetzt an. Da könnt ihr höchstens trainieren.
Apropos, müssen wir denn nicht mal die Gewinner verkünden?
Oh ja, das können wir natürlich auch machen.
Das wäre doch mal was.
Glückwunsch an Dennis.
Ja.
Hat die ganze Zeit geführt, hat sich dann irgendwie so überholen lassen von ein paar Nasen links und rechts.
Mhm.
Hat dann aber am Ende wieder kaltschnäuzig bewiesen und sich den ersten Platz zurückgeholt, dass er dann auf die letzten Meter doch noch sprinten kann.
Ja.
Und den zweiten Platz teilen sich Finn und Erik.
Das ist grandios.
Glückwunsch.
Zweite Plätze.
Waren auch beide schon mal in den Hauptplatzierungen damit drin bei den vorigen Saisons.
Ja, und wir haben uns natürlich entschieden, weil ihr jetzt beide auf dem zweiten Platz seid, dass es dann eben auch 2 zweite Platzpreise gibt.
Ja, logisch.
Gibt es halt keinen dritten.
Genau, da legen wir ruhig ein bisschen drauf, damit ihr beide den zweiten Platz auskosten könnt.
Ja, deswegen Gratulation an die Truppe, ey.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine Leistung, weil man muss es ja dann doch sehr regelmäßig machen und deswegen habt ihr gut gemacht.
Oder selten, aber dafür volle Punktzahl immer jedes Mal holen, das würde wahrscheinlich auch gehen.
Ja. Es bleibt ja dann doch ein Ratespiel.
Deswegen. Ja, ist nicht so leicht bei der Unberechenbarkeit. Naja, man kann es ein bisschen, ja, es ist ja nicht ein 100%iges Ratespiel. Man kann es schon ein bisschen lenken.
Du meinst jetzt, was so Episodenlänge und sowas angeht?
Ja, man guckt sich die Projekte an, genau, guckt, wie lang könnte die sein, ist dann eventuell ein Gast angekündigt worden, was sind das für Filme, die da in der Episode auftauchen? Weißt du, wenn da Jurassic Park auftaucht, dann redet man darüber wahrscheinlich länger als
eben, Transporter. Aber das sagt lediglich was über die Episodenlänge aus, weil wie wir hier raten, also wie das Ding ausgeht, das kann man doch nicht wirklich vorhersagen.
Doch. Wenn du die vorigen 8 Inspektor Clouseau-Filme zerlegt hast und es kommt jetzt ein 9. Inspektor Clouseau-Film, dass du da auf einmal bei 10 Punkten liegen wirst, ist unwahrscheinlich. Insofern weiß man schon mal, man muss eher in unteren Regionen raten. Wenn da viele Herzfilme dabei sind, wenn ich jetzt Forrest Gump rezensiere, dann weißt du zum Beispiel, dass du da nicht weit entfernt bist.
Ach so.
Also man kann das schon so ein bisschen lenken.
Ja. Auf, okay.
Ja, ja.
Also, weiß nicht, so viele Gedanken macht sich doch da hoffentlich keiner.
Ich gehe davon aus, dass das Vorschaubild schon ein bisschen Infos bringt.
Ja, ja, nee, das zweifelsohne, logisch.
Ja. Naja, aber ist ja nicht unser Bier, wir raten ja nicht mit.
Ja.
Wäre auch ein bisschen unfair.
Ja, das glaube ich auch eben.
Okay.
Schenken uns selbst was. Nee, lass mal. Ja, Gratulation an die drei.
Glückwunsch dazu.
Preise kriegt ihr dann, wenn ihr uns Bescheid gegeben habt, was ihr haben wollt.
So sieht's aus.
Und dann geht's jetzt in die nächste Saison.
So sieht's aus, wir sind gespannt. Und dann sind wir raus für heute.
Richtig.
Viel Spaß, schönes Wochenende und die Supporter bis Sonntag.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.